endlich wieder Bundesliga. Ich kann es kaum erwarten und ich habe ein ganzes Lazarett mitgebracht. Guckt mal, wer das alles ist. Ja, wirklich, Alter. Wirklich. Oh mein Gott. Das ist, ich meine, ich bin ein bisschen mitschuld, weil ich glaube, es ist immer noch mein Virus, der dieses Virus trägt meinen Namen. Aber
dafür.
Ist echt eklig. Der Einzige, der vernünftig ist, ist Nils Bohmhoff. Hallo, der zu Hause sitzt. Alle anderen haben sich gesagt, scheiß auf Etienne.
Nee, der Tobi hat gesagt, scheiß auf Etienne, komm her.
Wie geht's euch, Nils? Was ist da los?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir, als wir beide neulich Liebe gemacht haben im Haus von P. Diddy, dass du mich da einfach angesteckt hast. Und das war ja ein sehr hartnäckiger Virus, der dich längere Zeit auch außer Kraft gesetzt hat. Und ich habe mir gedacht, bleib mal lieber zu Hause, nicht, dass ich euch und das Team anstecke. Das nervt ja.
Ich möchte mich an der Stelle von
husten.
Und ich kann mich muten, wenn ich zu Hause bin. Das hat Nico auch nicht gestört, hierher zu kommen.
Nee. Ich möchte mich an der Stelle von dem Witz übrigens distanzieren.
Welcher Witz?
Sein Witz, sein Einstiegswitz.
Welcher Witz?
Ja, genau.
Ja, das Gute an Nico ist, der ist ja nie so wirklich krank. Deswegen heißt er auch nie K.O.
Wow. Oh mein Gott. Tobi, wie geht's dir? Bist du einigermaßen auf der Höhe?
Ich bin fit, bin gesund. Bin auf der Höhe.
Aber du klingst auch ein bisschen.
Ja, bin auch krank.
Alter
Schwede. Aber ich bin ja ein guter Arbeitgeber. Ich habe Homeoffice ja eigentlich verboten.
Ja.
Aber ich gesagt, deswegen habe ich Nico auch hier, habe auch hier mit aller Harte durchgedrückt. Und Nils kriegt auch noch eine Abmahnung.
Mhm. Wow. Bin mir nicht sicher, ob das alles so stimmt, aber okay. Ja, deshalb mache ich jetzt hier die Shots. Aber ich glaube, Nils, du kannst auch gleich auch eigentlich wieder übernehmen. Oder wer übernimmt denn jetzt hier die Themen?
Ich kann auch mal übernehmen.
Nee, also da muss man auch mal den Ball flach halten, jetzt die Kirche im Dorf lassen. Ja. Ganz ehrlich, das ist ja jetzt keine...
Ich will auch mal moderieren.
Ja, aber komm, Nico, jetzt mal ganz ehrlich. Schuster,
das ist doch kein Hip-Hop-Festival jetzt hier. Das ist was Ernstzunehmendes.
Ich hab noch nie moderiert.
Wie willst du? Du weißt überhaupt nicht, wie das geht. Du musst da in ein Mikrofon reinsprechen. Du musst richtig kluge Fragen stellen.
Ja, dann lass ihn doch. Komm, fang doch mal an.
Nee, will ich nicht. Jetzt will ich
keine Jungen kann. Jetzt mach, dann mach mal.
Nee, zeig mal,
wie Nico Backspin, meine Damen und Herren.
Wir teilen es untereinander auf. Nico Backspin,
nee, jetzt mach. So. Wenn du glaubst, dass jeder diesen Job machen kann, diesen unglaublich schweren Job.
Worüber reden wir denn?
Nee, Tobi? Nicht worüber reden wir. Du hast die Antworten, du bist der Moderator.
Ich bin der Moderator, okay. Lass uns doch mal mit dem anfangen, was quasi an Strahlkraft in Europa nicht größer sein könnte, wenn es um die Bundesliga geht und dann doch sportlich eigentlich fast egal wurde.
Was ist das, der Da Vinci Code? Muss ich erraten, um welches Thema es geht? Kannst du gerade Sätze, normale
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Sätze, die Zuschauer.
Was sagst du zum Spiel Bayern gegen
Dortmund? Sind dumm, du musst dich auf das Niveau der Zuschauer moderieren, ist eine Vermittlung zwischen Zuschauer und Thema.
Okay, ich bin raus.
Ja. Ich meine, die sind so dumm, die haben noch nicht mal abonniert.
Ja. Ja, und zwar die Hälfte.
Hm. Immer noch?
Ja. Ist die Hälfte, die uns lachend mit dem
Arsch ins
Gesicht springt.
Es gab mal eine Zeit, da hätten wir uns dieses ganze Vorgeplänkel gespart. Da hätten wir jede Minute, die uns bleibt, dafür genutzt, um über das zu sprechen, was am Wochenende passiert ist, nämlich der Klassiker, das Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund. Aber es ist auch ein Stück weit eine Momentaufnahme, eine Zustandsbeschreibung dieser beiden Vereine, dass wir uns hier diese 5 Minuten Aufgalopp gönnen, denn beide sind ja nicht mehr mit dieser Strahlkraft ausgestattet wie noch vor einigen Jahren. Die Dortmunder sind mit einer jahrelangen Hypothek in die Allianz Arena gefahren, haben dort 10 Mal in Folge verloren und niemand hat erwartet, dass sich diese Serie ändern kann, trotz des derzeitigen Kriselns der Bayern. Am Ende steht ein 2:0 für den BVB. Die Bayern haben wie in der letzten Saison gegen Leipzig dann auch, also nicht die Spieler, aber die Zuschauer, das Stadion vor der Zeit verlassen. Und die Dortmunder haben ja diesen Sieg gefeiert wie eine Meisterschaft. Ein bisschen Wiedergutmachung vielleicht für die letzte Saison. Wie konnte es denn passieren, lieber Tobi, dass Dortmund die 3 Punkte aus München entführt?
Ja, also es war eine sehr schwache Leistung des FC Bayern und eine sehr gute Leistung von Borussia Dortmund, um es ganz knackig zu formulieren. Thomas Tuchel hat wieder so ein bisschen taktisch ausprobiert, hatte auch ein bisschen personelle Probleme. Denn Pavlovic ist zum Beispiel ausgefallen, Kane hat nicht richtig mittrainieren können, im Tor Ulreich statt Neuer. Aber hat dann sich so einen taktischen Plan zusammengebastelt, mit dem er gehofft hat, den BVB besiegen zu können. War sehr deutlich zu erkennen, dass Sané sehr weit vorne gespielt hat, Musiala etwas tiefer gespielt hat. Man hat dann häufig hinten auch mit einer Dreierkette gestanden, weil Kimmich noch weit vorher rausgeschoben ist. Hat wahrscheinlich gehofft, dass man damit den BVB gut pressen kann. Weil beim BVB, ja, die haben Probleme, wenn sie früh gepresst werden, in der Vergangenheit gehabt. Und haben ja auch mit Marzen einen Spieler, der auf der Seite immer mal gerne ins Zentrum reinzieht. Naja, lange Geschichte kurz erzählt. Der Plan von Tuchel ist völlig daneben gehauen. Hat überhaupt nicht funktioniert. So, es hat genügt, dass Adeyemi da einfach auf links 3-4 Mal durchgesprintet ist. Und schon waren sie da durch und haben dann ihre Chancen gehabt und auch ihr Tor geschossen. Und nach vorne ging bei den Bayern außer vielen Flanken, es waren fast 40 Flanken, glaube ich, die sie geschlagen haben, der zweithöchste Wert, den sie in dieser Saison hatten, ging nicht viel nach vorne. Und wenn dann die Flanken kamen, dann waren halt eben auch Hummels und Schlotterbeck dementsprechend gut aufgelegt, dass sie da alles weggekratzt haben.
War das so ein bisschen die Taktik von Terzic zu sagen, jetzt mit Kimmich da auf rechts, der macht halt doch immer wieder, den zieht's immer wieder in die Mitte oder nach vorne. Da ergeben sich auf jeden Fall im Laufe des Spiels Räume für Adeyemi. Und es ist ja auch genauso gekommen, ja. Beim 1-0 war Kimmich weit und breit nicht zu sehen. Also genau die Taktik?
Ich glaube, das war genau der Plan, mit Adeyemi weit vorne zu spielen. Sancho, der dann auf die rechte Seite rüberrücken musste, schrägstrich durfte. Also beide sind auf jeden Fall so auf der Seite gespielt, dass sie Richtung Tor ziehen konnten. Also wirklich die Idee, mit den Außenstürmern schnell zu spielen. Ich glaube, das war nicht nur Adeyemi, auch Sancho sollte das versuchen, aber es hat dann über Adeyemi einfach besser geklappt. Und Füllkrug dann eher so der Hängende. Also es war fast schon bei Kontern teilweise so, dass Adeyemi und Sancho wirklich die waren, die nach vorne geschossen und die Tore schießen sollten. Und Füllkrug eher die Bälle halten sollte.
Trotzdem würde ich behaupten, das 1-0 hätte Neuer gehalten. Mhm. Vielleicht.
Vielleicht, ja.
Aber gut, da gibt es dann trotzdem keine Ausreden. Beide Vereine übrigens mit Ersatztorhütern, weil Kobel auch nicht spielen konnte. Ich fand halt, man merkt so ein bisschen bei den Bayern, vielleicht unterstelle ich denen das jetzt auch, weil ich will damit auch nicht den Dortmundern ihr starkes Spiel nehmen, aber du merkst halt, die Luft ist zumindest in der Bundesliga ist raus. Also das kann mir jetzt auch keiner mehr erzählen. Ich meine, selbst ein Tuchel hat nach dem Spiel schon Leverkusen gratuliert. Es sind 13 Punkte. Ich finde, man muss es dann auch nicht unnötig spannend machen. Also Bayer, die noch in 40 Spielen oder was weiß ich, kein einziges verloren haben, die werden jetzt nicht plötzlich 4 Spiele hintereinander verlieren. Das Ding ist durch und man hat so ein bisschen das Gefühl, die Luft ist bei den Bayern in der Bundesliga raus, weil die auch wissen, Champions League werden wir wohl schaffen, also uns zu qualifizieren für die Champions League. Alles andere ist egal. In der Champions League, da werden sie wahrscheinlich ein anderes Gesicht zeigen. Und vielleicht probiert Tuchel dann auch in der Liga jetzt Sachen aus für die Champions League oder stellt auf für die Champions League, sodass gewisse Spieler fit sind für die Champions League. Aber man hat nicht das Gefühl, dass die Bayern da mit einer ähnlichen Bissigkeit rangegangen sind wie in früheren Klassikos.
Ja. Ich würde ein bisschen das einschränken wollen. Ich glaube tatsächlich, dass der Leverkusener Sieg da noch eine Rolle spielt, weil Tuchel hat auch gesagt, die haben das Spiel ja geschaut und die haben sehr wohl mitbekommen, dass Leverkusen lange 1-0 hinten lag. Und als dann Leverkusen in der Nachspielzeit das 2-1 macht, war das ja schon so ein bisschen so, oh fuck. Und dann jetzt mit der Niederlage gegen Dortmund sind es 13 Punkte. Wenn Leverkusen verliert, Verzeihung, und Bayern dann diese Chance nutzen möchte und vielleicht auch anders auftritt, dann sind es 7 Punkte. Und ich glaube tatsächlich, dass die Spieler und auch Tuchel das ganz genau verfolgt haben, was in Leverkusen passiert. Und dass es auch ein kleiner Nackenschlag war. Weil schon, es ist schon die bayerische Identität dann auch zu sagen, und das haben sie in der letzten Saison ja auch gemerkt, dass die Saison 34 Spieltage hat und es kann immer alles passieren. Und ich glaube, dass sie jetzt dann spätestens nach dem Dortmund-Spiel und mit dem Leverkusener Last-Minute-Sieg wirklich auch, da bin ich bei dir, Eddie, die Saison ein Stück weit aufgegeben haben, Weil 13 Punkte in 7 Spielen, das ist selbst für die Bayern in Höchstform schwer aufzuholen.
Aber das Spiel war vorher, ne? Also das, die wussten
das Leverkusen-Spiel.
Ja, die wussten das Ergebnis.
Ja, genau, deswegen.
Ja, genau, sag ich ja.
Ach so, ja, aber
weil sie innerhalb von den letzten 5 Minuten Leverkusen mal wieder gezeigt hat, dass da einfach nichts zu holen ist, offensichtlich dieses Jahr.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Bayern jetzt, wenn Leverkusen verloren hätte, jetzt um dieses Gehirn, diese Gehirnjogging-Akrobatik da zu machen. Ich glaube auch, die Bayern hätten das Ding nicht unbedingt gewonnen, wenn Leverkusen jetzt verloren hätte am Nachmittag.
Das ist eh Spekulation. Ich stimme dir zu. Ich glaube, das ist auch nicht, dass die Leute sich in die Kabine setzen und sagen, heute geht's um nichts mehr. Das sind ja nicht so aktive Sachen, sondern das sind eher so. Das sind dann so unbewusste Sachen, die vielleicht schon in der Trainingswoche ablaufen oder was weiß ich, die so, keine Ahnung, die dir halt am Ende so die 1-2% nehmen. Und Dortmund ist ja jetzt auch kein Fallobst. Und wenn die halt, die haben Lauf, ist der 5. Sieg in Folge, glaube ich, für Dortmund. Die sind auch durchaus selbstbewusst gewesen. Und ja, also ich glaube, dass wenn dann eben diese 1-2% komplette Überzeugung und Gier oder so fehlen und die Dortmunder halt einen Sahnetag erwischen.
Ich glaube auch, dass wie gesagt, der Plan von Tuchel war nicht gut. Der wäre ja auch nicht besser gewesen, wenn da jetzt plötzlich nur 7 Punkte dann zum Aufholen da gewesen wären. Oder nee, dann hätten sie nur 10 Rückstand gehabt. Das wäre dann, der wäre nicht besser gewesen. Der Plan von Dortmund war gut. Also Dortmund hat ja wirklich das Zentrum zubekommen, hat ja wirklich immer wieder die Bayern auf außen gelenkt und da zu Flanken verleitet und diese Flanken dann sehr gut wegverteidigt. Auch wenn es da 2-3 gute Chancen gab, zum Beispiel der Kane, der ging gleich, glaube ich, knapp drüber an die Latte. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, der eine Kopfball. Aber Dortmund war halt auch gut an dem Tag. Das muss man ihnen ja auch sagen. Und ich bin ja immer einer der Chefkritiker von Dortmund so ein bisschen. Aber natürlich, wenn sie einen guten defensiven Plan haben und dann auch mit dem Elan rangehen, dann sind sie auch eine gute Mannschaft. Und dann siehst du ja auch, dass sie gerade in der Endverteidigung doch einiges an Klasse haben. Und ich glaube, man hat schon gemerkt, dass diese Mannschaft jetzt dass da einige Spieler was zu beweisen hatten durch dieses Nagelsmann-Ding. Also das hat man, glaube ich, schon deutlich gemerkt. Hummels. Alle Nationalspieler, die nicht nominiert wurden. Brandt hat ja auch eine Assist gehabt. Hummels, Schlotterbeck hinten waren sehr stark. Auch Can hat ein gutes Spiel gemacht. Also all die was zu beweisen hatten, waren eigentlich da. Adeyemi ist ja auch noch Kandidat. So, dass die was zu beweisen hatten. Und man hat, glaube ich, auch gemerkt, dass die halt einfach jetzt 10 Tage am Stück arbeiten konnten. Also im Gegensatz zu den Bayern, die alle bei der Nationalmannschaft waren, hat ja auch Julian Brandt nach dem Spiel zugegeben. Das war halt, diese Länderspielpause hat sich nicht angefühlt wie eine Länderspielpause normalerweise, sondern wie normale Trainingswochen. Die haben halt richtig reingeklotzt, wohingegen die Bayern halt dann alle weg waren und dann eben nicht so sich auch vorbereiten konnten auf das Spiel. Also Dortmund hat da merklich halt 2 Wochen wirklich reingebuttert, um sich perfekt auf dieses Spiel vorzubereiten.
Glaubt ihr, dass das bei Nagelsmann jetzt irgendwas bewirkt hat? Also könntet ihr euch vorstellen, dass da jetzt für den einen oder anderen doch nochmal sich die Tür öffnet? Also gerade ein Hummels, muss ich dran denken, der halt wirklich überragend gespielt hat. Das weiß ich nicht. Auch ein Schlotterbeck war natürlich gut. Oder glaubt ihr, dass die Tür zu ist, wenn sich niemand mehr verletzt?
Ich glaube, die Tür ist zu, aber auch, weil sie für andere offen ist. Und Hummels, und das hat Nagelsmann ja auch klar gesagt, oder zumindest mal klar durchscheinen lassen. Hummels ist entweder Startspieler oder nicht dabei, weil Hummels kein Charakter für die Bank ist. Und diese Diagnose wird sich ja nicht mit der Leistung Hummels ändern, weil das ja eben nicht durch die Leistung beeinflussbar ist. Und solange er eben also Hummels nicht in der Startelf sieht, wird er auch nicht mitkommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, was mit Schlotterbeck ist. Den würde ich als ehesten noch als Kandidaten sehen, weil ja. Also Süle ist wieder auch von der Mentalität, glaube ich, eher so ein Thema. Und wenn, dann glaube ich eher Schlotterbeck. Es gibt ja noch 1-2 andere Innenverteidiger. Also zum Beispiel Manu Chao, der in Mailand spielt, beim AC Milan. Der war ja verletzt, meine ich, bei der letzten Länderspielnominierung. Und der ist ja auch noch ein Thema. Also es ist nicht so, dass das die einzigen Innenverteidiger sind, die Nagelsmann noch nominieren könnte. Aber es war wirklich ein starkes Zeichen. Also insbesondere Hummels, finde ich, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und es wird ihm vielleicht so ein bisschen seine charakterliche Konstitution dann zum Opfer, zum Nachteil für die EM.
Ja, mal kurz zwischendurch so. Ich finde, man kann also auf jeden Fall mitgehen, dass sowohl Schlotterbeck als auch Hummels ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Man darf aber nicht vergessen, gerade wenn ihr das Nationalmannschaftsthema aufmacht, dass die Situation nicht, also das ist halt wie gemacht gewesen für Hummels, das Spiel, ne? Also tief stehen, nicht viel mit Tempo, sondern viel mit Kampf, viel mit Auge. Abkürzung auf dem Platz und dann in den richtigen Momenten die Grätsche setzen.
Oder auch mal einen langen Ball spielen, also auch mal Konter einleiten, also wirklich über die Formation des Gegners drüber spielen. Das hatten wir auch bei der Nationalmannschaft-Special letzte Woche, dass BVB ja eher drüber spielen möchte, aber Nagelsmann möchte ja durchspielen. Und das war jetzt auch so ein Spiel, wo Hummels sehr viel auch einleiten konnte auf Füllkrug oder eben auf die Außen, was in der Nationalmannschaft so auch nicht funktioniert.
Ja, genau. Also danke für den Zusatz, weil genau das bringt es dann immer den Punkt, was mein Gedanke war, dass ich nicht glaube, dass das Spiel jetzt dazu führt, dass er dadurch eine ernsthafte Option in der Nationalmannschaft auf der Position ist. Und dann gehe ich mit dir, mit Nils, dass es dann die Frage ist, ob der Trainer einen Charakterlichter sieht. Und dadurch jetzt einen Sieg gegen München in der Verfassung, in der München ist, nicht zu hoch hängen wollen.
Ja, gibt ja noch Verletzungen dann als Thema auch. Das kann ja immer passieren. Adeyemi würde ich jetzt vielleicht noch mal reinwerfen, der ja auch lange verletzt war. Er hat da jetzt ein gutes Spiel gemacht. Hat
aber
auch
der wirkt immer bockig.
Das ist die Frage.
Bockig.
Aber das ist die Frage. Aber den kannst du natürlich auch für einen Bayer zum Beispiel reinwerfen, wobei Bayer am Wochenende auch wieder getroffen hat. Aber das wäre so ein Kandidat.
Ich hab noch einen Bayern-Punkt, wenn du noch was.
Ja, ich würde auch zum Bayern-Punkt gerne überleiten.
Ich auch. Ja, dann fange ich mal ganz kurz an mit einer Sache, die mir aufgefallen ist aus Interviews und allen möglichen Sachen, die ich rund um dieses Spiel gelesen habe, die ich als offene Frage in den Raum werfen möchte. Ich weiß gar nicht, wer, irgendein Experte hat im Bezug auf den stockenden Davis-Transfer oder Vertragsverlängerung so angebracht, dass so ein Spieler wie Davis bei Bayern eine Bezugsperson fehlt. Und da habe ich ein bisschen drauf rumgedacht, weil ich gedacht habe, ja, das kannst du auf sowohl natürlich auf der Tribüne, der väterliche Uli Hoeneß, der noch die nächsten 20 Jahre hinhalten muss, damit immer ein junger Spieler hat, einer, mit dem er reden kann, aber ich glaube, darum geht's gar nicht. Dann habe ich mir die Truppe angeguckt und habe gemerkt, da fehlt's auch. Es fehlt an Spielerpersönlichkeiten in dieser Mannschaft, die in den entscheidenden Situationen Anker sind, weil sie alle zu sehr auf Augenhöhe oder noch nicht lange genug da sind.
Ja gut, wobei jetzt war ja ein Müller auf dem Platz, ein Kimmich auf dem Platz.
Ja, aber Kimmich würde ich da 100% rausnehmen, weil das ist das gleiche Problem mit der Nationalmannschaft seit Jahren, seitdem er da mit drin ist. Der ist nicht der Anker, den du dich festhältst. Und Müller ist die einzige Person, der ich das zugestehen würde. Aber reicht der aus?
Aber ich wollte auch über das Thema Davies ein bisschen sprechen, weil er auch extrem schlecht war, was natürlich auch jetzt nicht die beste Verhandlungsposition ist. Vor allem, wenn auf der anderen Seite ein Marzen spielt, der ziemlich geil war, und ich mir schon vorstelle, ein Eberl da auf der Bühne sitzt und sagt, ja, warum eigentlich nicht den? So, zumal wenn Dortmund den nicht, der ist ja nur geliehen, wenn Dortmund sich den nicht leisten kann, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Bayern sich das genauer angucken. Aber unabhängig davon, Davies ist ja jetzt gerade ein Spieler, der schon lange bei den Bayern ist, der da alles kennt. Also warum muss der noch an die Hand genommen werden? Der sollte eigentlich mittlerweile selber ein Spieler sein, der bei den Bayern vorangeht und andere Spieler an die Hand nimmt und nicht sozusagen sagt, ich brauche hier noch jemanden, finde ich.
Wobei der ist 23, ist das
ja
auch noch
gut,
nicht.
Trotzdem ist
der war jetzt auch, das ist auch ein bisschen die Geschichte wieder. Er hat jetzt auch wieder in so einer Rolle gespielt, wo man sein Tempo gar nicht richtig genutzt hat. Er war häufig der tiefere Außenverteidiger im Vergleich zu Kimmich, was auch nicht so richtig gepasst hat. Ich weiß auch nicht, ob er das so spielen sollte, wie er es gespielt hat. Das ist dann die nächste Frage, weil da hatte ich das Gefühl einige Male, dass er da taktisch nicht auf der Höhe war und nicht so genau wusste, was er jetzt tun soll. Das ist dann ein Qualitätsproblem, aber auch wieder ein Einsetzungsproblem. Also wie setzt du ihn ein? So, dass dann ein Tuchel dann im Guerrero-Ära sieht, aber der zuletzt gefehlt hat, ist dann eine andere Geschichte. Ich würde dann auch nochmal ins Zentrum gehen quasi, weil das Zentrum Goretzka-Leimer, das war ja vollkommen abgemeldet. Also das war ja wirklich, da ging ja fast gar nichts über diese beiden Spieler. Und da hast du dann wirklich deutlich gemerkt, dass hier ein Qualitätsproblem ist. Wenn du halt einen Kimmich rechts hast, Davis links, der auch dann ein Ausfall ist. Eigentlich blieb ja dann meist nur Kimmich als Anspielpunkt, weil du durchs Zentrum nicht durchgekommen bist. Was auch wieder zeigt, dass du jetzt von dem Pavlovic abhängig bist, einem 19 Jahre jungen Spieler da auf der Position. Also da ist in der Kaderplanung sehr viel falsch gelaufen beim FC Bayern.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen demonstrativ. Ich halte Thomas Tuchel neben seinen überragenden Fähigkeiten als Trainer auch für eine leicht bockige Persönlichkeit, die so einen kindlichen Trotz auch in sich trägt. Und das sieht mir schon so danach aus, wenn er jetzt sagt, ja, okay, das ist halt das, was ich jetzt habe. Leimer und Goretzka, alles klar, die habt ihr gekauft, dann spielen die da jetzt auch und dann werdet ihr schon sehen, was die können oder auch nicht. Kimmich bleibt jetzt auf rechts. Das ist schon interessant, weil zu Beginn der Saison hat ja Leimer dann Rechtsverteidiger gespielt als Alternative zu Masraoui. Und also nach diesem Wechsel hat er das jetzt nicht wieder zurückgeschoben. Auch wenn Kimmich natürlich oftmals bei Ballbesitz auch ein bisschen ins Zentrum rückt, aber trotzdem fand ich das schon interessant, dass das jetzt also so ist. Und ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass das auch von Tuchel immer ein kleiner Fingerzeig ist. Und ich wollte noch zu Davis sagen, dass viele Real-Fans sich eigentlich schon völlig klar darüber sind, dass er nächstes Jahr bei Real spielt. Und wenn irgendwelche Real-Fans sich so die nächste Saison aufstellen, dann ist neben Mbappé auch Davies immer in der Formation. Und ich bin mir nicht sicher, inwiefern diese Gehaltsverhandlung jetzt auch vielleicht nur genutzt wird, um das Gehalt bei Madrid ein bisschen aufzubessern, oder ob die sich sagen, hey, wisst ihr was, wir gehen zwar nach Madrid, aber wenn die Bayern so blöd sind und diese Summe, die wir fordern, auch zahlen, dann können wir auch hier bleiben. Ich bin mir nicht sicher, ob er zu 100% wirklich da bleiben will. Also ich würde behaupten, der spielt nächstes Jahr in Madrid.
Hm. Ja. Hot Take.
Also dich weiter.
Naja, aus der aber Fenster es ist ja gelehnt. Schon, wenn du jetzt noch darüber sprichst, dass die verhandeln und es wird ja immer noch geschrieben, ja, die sind jetzt 6 Millionen auseinander und so weiter. Das ist ja dann offensichtlich ja noch irgendwo ein Thema, dass das nicht ganz abgeschlossen ist.
Hm. Ja. Wir können auf jeden Fall noch über das Foul an Ryerson sprechen, was eigentlich fast eine rote Karte war. Und
es war Ryerson an Musiala.
Genau, Ryerson an Musiala, ja. So rum. Finde ich, kann man auf jeden Fall mal erwähnen, weil es war schon dann auch ein bisschen Pech dabei bei den Bayern. Auch diese eine Abseitssituation von Kane war wirklich hauchdünn. Und dann, wer weiß, wie das Spiel dann so verlaufen wäre, dass das Foul überhaupt nicht abgepfiffen wurde. Und der Schiri sich dann im Nachhinein irgendwie entschuldigen muss und auch der VAR dann nicht da irgendwie was zu gesagt hat, ist schon auch ein bisschen merkwürdig, finde ich, aber gut.
Ja, also es gibt ja zwei Situationen, wo die Bayern-Fans sich so ein bisschen drüber ärgern. Das eine ist dieses Foul von Ryerson an Musiala.
Und das Handspiel noch.
Und ja, machen wir erstmal das. Ich finde auch, also in den letzten Wochen ist das sehr streng geahndet worden. Es gab, Verzeihung, sehr viele rote Karten. Wenn jemand quasi mit offener Sohle jemanden unten am Fuß an der Wade, wo auch immer, getroffen hat. Sodass das natürlich jetzt ein bisschen seltsam wirkt, dass halt dieses Foul gar nicht überprüft wird, auch vom VAR nicht nochmal, hier willst du dir nochmal angucken, weil ich glaube schon, dass das der derzeitige Trend ist, sowas wird sehr streng geahndet. Das kann ich echt verstehen. Und dass es dann halt gar nicht gepfiffen wurde, lag halt auch daran, dass der Schiedsrichter das dann offensichtlich nicht wirklich gesehen hat oder falsch bewertet hat. Weil wenn er es bewertet hätte, dann hätte es ja zwingend zumindest mal die gelbe Karte sein müssen. Sodass, wenn man halt das jetzt mal als Bewertungsgrundlage nimmt, ob ein Schiedsrichter eine Situation bewerten konnte, ja oder nein, und der VAR sagt, ja, okay, er hat sie nicht bewertet, sonst hätte er gelb gegeben, dann soll er sich das nochmal angucken. Das kann ich verstehen. Das zweite Ding von Hummels finde ich völlig okay. Ich fand, das war natürlich erstmal eine Killer-Rettungsaktion von Hummels. Und er trifft aber mit dem Fuß ja auch nicht den Gegenspieler und behindert ihn auch nicht in irgendeiner Form. Also es muss auch keinen indirekten Freistoß geben. Und ob er den Ball da jetzt noch an die Fingerspitzen bekommt oder nicht, das ist ja wirklich lächerlich. Also wenn wir da jetzt einen Elfmeter fordern und das nicht mal in den Zeitlupen wirklich aufzulösen ist, ob der Ball den Finger überhaupt streift, das ist schon ein großer Akt der Verzweiflung, da jetzt einen Elfmeter zu fordern.
Ja, würde ich so unterschreiben. Aber das Erste ist für mich dafür eine rote Karte. Also vor allen Dingen gemessen an dem, was für rote Karten, du hast ja auch schon gesagt, verteilt wurden in dieser Saison mit der vollen Sohle aufs Standbein. Schon ein krasses Foul gewesen, was eine schlimme Verletzung mit sich ziehen könnte. Also da haben die Bayern, die Dortmunder definitiv Glück gehabt. Und die Bayern auch, dass da nicht irgendwie bei Musiala was kaputt gegangen ist. Man stelle sich vor. Ja, gut. So viel dann mal zum Klassiko. Blick auf die Tabelle können wir noch mal werfen. Das ändert eh nichts, aber der Vollständigkeit halber sehen wir die Fünfergruppe da oben macht sich's gemütlich auf den Champions-League-Plätzen, so denn der 5. Platz Champions League ist. Leverkusen jetzt schon 13 Punkte vor den Bayern. Ich glaube, da ist das auch keine das sind, glaube ich, ernst gemeinte Glückwünsche von Tuchel Richtung Leverkusen. Schon krasse Geschichte auf jeden Fall. Leverkusen Meister hätten jetzt, glaube ich, auch nicht so viele getippt vor der Saison.
Nee, hätte man Geld
machen. Ja, ich habe es getippt, ja.
Ja. Mhm. Null. Und ich glaube, die wollen natürlich jetzt auch die Saison, das wird wahrscheinlich das zweite Ziel sein, ohne Niederlagen beenden. Und ich sag euch, die Eintracht verliert jedes Spiel, aber gewinnt als einzige Mannschaft gegen Leverkusen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, Bayern auf Platz 2 mit 60 Punkten, dann Stuttgart auf Champions League Kurs, Dortmund, Leipzig.
Ich würde gerne den Dortmunder Sieg jetzt nochmal einordnen, weil wir haben ja in den letzten Wochen auch immer wieder darauf hingeteased, ja, die Dortmunder, die haben jetzt ihr leichtes Programm, auch in der Bundesliga, das gewinnen die jetzt, aber warte mal ab, die Wochen der Wahrheit kommen noch mit den Spielen gegen die Bayern, gegen Leverkusen, gegen Stuttgart. Ich weiß gar nicht, gegen Leipzig auch noch, bin mir gar nicht sicher.
Doch, gegen Leipzig auch noch, ja.
Gegen Leipzig auch noch. So, und da haben wir ja schon so ein bisschen erwartet, dass sie dann diesen Punkteschnitt nicht halten können. Und das ist jetzt schon ein beeindruckendes Ausrufezeichen, dass sie in München gewinnen. Und klar, die mit Bayern kriseln, klar, die Bayern haben vielleicht auch nicht mehr so wirklich an ihre Chance in der Meisterschaft geglaubt. Das sind alles Faktoren, aber ich finde es auch dann immer ein bisschen fies, dann jetzt nur die Bayern schlecht zu reden und die Dortmunder und deren Leistungen nicht hervorzuheben, weil die Punkteausbeute in den letzten Wochen stimmte ja. Sie sind auch im Champions-League-Viertelfinale. Also es wirkt immer so, als wenn das eine völlige Grottensaison ist, auch diese Diskussion um Terzic immer. Und der Fußball ist auch nicht besonders schön anzuschauen. Aber es ist okay, was sie jetzt die letzten Wochen gezeigt haben. Sie haben gut gepunktet, sie haben viele wichtige Spiele gewonnen und jetzt eben auch in München. Und das ist ein fettes Ausrufezeichen für die Dortmunder. Und das ist so unglaublich wichtig, weil du gerade die Tabelle ja nochmal gezeigt hattest. Weil ja Leipzig im Nacken sitzt. Und Leipzig hat jetzt auch 2 unnötige Punkte verschenkt. Können wir gleich noch drüber sprechen. Sodass es jetzt 3 Punkte sind, die sie auf Leipzig haben. Das heißt, ein Spiel können sie sich sozusagen erlauben. Also es war schon verdammt wichtig für Dortmund.
Ja. Ja, machen wir doch mal direkt weiter mit Leipzig, oder? Irgendwelche Einwände?
Einmal kurz noch Leverkusen, dann können wir es von der Tabelle aus von oben machen eigentlich.
Okay, dann machen wir Leverkusen.
Oder wie ihr es wollt.
Du hast die Moderation auch nicht im Griff hier, ne?
Ich habe die Moderation im Griff, aber ich werde einfach nicht ernst genommen.
Hast du den Tagesordnungspunkte nicht gelesen?
Halt doch mal die Schnauze jetzt hier. So, Leverkusen gegen Hoffenheim.
Hast einen ganz entscheidenden Punkt auch schon übergangen.
Ich habe gar keinen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich mich vorbereiten muss heute.
Ein Satz, den du schon oft in deinem Leben gesagt hast, wahrscheinlich.
Aber was Nico gerade gesagt hat, da können wir, bevor wir jetzt weiter galoppieren, dann vielleicht noch eine Sekunde da mal bleiben, weil sonst können wir später drauf und dann haben wir es
schon. Alonso-Verlängerung oder was?
Ich weiß gar nicht, zum einen die Alonso-Verlängerung, das wäre Leverkusen, aber der Nebeneffekt dieser Alonso-Verlängerung ist ja auch, dass Alonso safe nicht nach Bayern geht, es sei denn, man erlaubt ihm einen Doppeljob. Das heißt, wir müssen natürlich auch ein bisschen drüber reden, wer wird denn der Tuchel-Nachfolger? Und da gibt es einige interessante Optionen. Eine ist De Zerbi, der zum Beispiel von Hürzeler bei St. Pauli, aber auch vielleicht von anderen Trainern einfach kopiert wird, weil er so eine grandiose Arbeit macht bei Brighton in der Premier League. Also das ist ein Trainer, der gerade so in aller Munde ist. Auch Jürgen Klopp hat ihn gelobt. Und der wird auch als Liverpool-Trainer spekuliert, ob er eventuell bei Klopp die Nachfolge antritt. Er selbst ist bei Brighton so, dass er sagt, er kann sich vorstellen zu bleiben, aber er erwartet, dass der Verein ihm dementsprechend Budget zur Verfügung stellt und er nicht wieder die besten Spieler verkaufen muss, die dann regelmäßig von Liverpool oder Chelsea weggekauft werden. Und der ist eine Option bei den Bayern, aber auch Julian Nagelsmann. Und das würde mich schon mal auch interessieren, wie ihr das seht, ob eine Rückkehr Nagelsmann zu den Bayern A denkbar und B sinnvoll ist.
Ich muss dazu mal sagen, als es darum ging, dass vielleicht Ottmar Hitzfeld zurückkommt oder Jupp Heynckes zurückkommt, diese Dinge, die es bei Bayern ja auch schon gegeben hat, dann hatte das etwas von der große Mann kommt zurück und macht auf die guten alten Zeiten nochmal gemeinsam mit den alten Männern nochmal etwas gut und sie sorgen dafür, dass es wieder ein bisschen läuft. Julian Nagelsmann in der Verfassung, wie Bayern München sich seit jetzt, also das muss man wirklich mal so absurd sagen, aber das finde ich so, seit 2 Jahren so aufstellt, ist für mich ein Armutszeugnis. Weil du kannst nicht, also damit sagst du ja selber, okay, wir sind richtige Vollidioten gewesen, dass wir ihn damals rausgeschmissen haben, weil wir die Situation einfach falsch gesehen haben und wie Trottel verhalten haben, um jetzt wieder zu ihm hinzukriechen, nachdem wir vor ihm aber auch nochmal 35 Millionen Abfindung gezahlt haben und jetzt zu sagen, nee, du bist doch der Richtige. Um dann Gefahr zu laufen, dass es im Herbst wieder nicht funktioniert oder im Frühjahr oder sowas und Leipzig in Richtung zweite Meisterschaft rennt und du ihn wieder rausschmeißen musst, weil es ja nicht reicht. Und am Ende ist der Kader das Problem und nicht der Trainer. Und deswegen finde ich Nagelsmann, also ich finde ja, das ist, also lass mal abwarten, ob das aber, ist ja ein super Trainer, aber ob der jetzt die Antwort auf die Zukunft von Bayern ist?
Andererseits, die Leute, die ihn entlassen haben, sind alle nicht mehr da.
Wow.
Und die sind ja auch unter anderem entlassen worden, weil sie ihn entlassen haben und das danach nicht besser geworden ist.
Also, ja, das, ja.
Salih Mitchell,
also das Ding ist ja auch, also, auch darüber gestolpert. Das Ding ist ja auch, ich finde es auch nicht so schlimm zu sagen, das war ein Fehler. Ich finde das eher.
Ich auch nicht. Aber das ist nicht Bayern-like.
Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es wäre ja dann Bayern-like, wenn sie es machen. Also insofern wäre es ja ein Eingeständnis, dass es ein Fehler vielleicht war. Man hat sich natürlich einfach mit Tuchel hat sich da eine Gelegenheit eröffnet, hat da was versucht, man hat da gehofft, dass das irgendwie besser passt. Zu dem Zeitpunkt war ja Nagelsmann auch durchaus in der Kritik mit dem Fußball bei den Bayern und dann hat sich's halt als falsche Entscheidung rausgestellt. Jetzt leistet er auch gute Arbeit in der Nationalmannschaft. Jetzt ist ein Kane da. Vielleicht denkt man sich jetzt doch noch mal, Nagelsmann ist vielleicht doch der Richtige, wenn ein Kimmich vielleicht sogar geht im oder es generell eine Umstrukturierung innerhalb des Kaders gibt, wo so ein paar Leute, die vielleicht nicht so hundertprozentig auf seiner Seite waren, auch dann nicht mehr da sind. Dann vielleicht kommt man zu dem Ergebnis und sagen, das ist aber eigentlich doch der Beste für das, was wir wollen. Aber ja, natürlich müssen sie sich dann auch ein bisschen Spott gefallen lassen. Und Nagelsmann kann sich halt geil die Taschen dick machen und sich gefühlt nach rausschmiss, wo man gedacht hat, oh Gott, der Arme ist da richtig glücklich zu seinem Traumverein gekommen, wurde dann abgesägt. Ein Jahr später feiert ihn die Nationalmannschaft und die ganze Nation und die Bayern wollen ihn zurück. Also ist schon auf jeden Fall eine kuriose Geschichte. Aber am Ende des Tages musst du als Profi und als Profiverein gucken, was ist das Beste für einen Verein? Wer ist der beste Mann? Wer kann die besten Ergebnisse erzielen? Wer kann die Mannschaft am besten trainieren? Und wenn das Nagelsmann ist, fuck it, dann hol Nagelsmann. Und dann darfst du da keine Eitelkeiten haben. Frage. Zumal die Leute ja eh nicht mehr da sind. Also wenn jetzt noch ein Kahn und Salihamidzic da wären, die könnten die natürlich nicht zurückholen, ohne komplett ihr Gesicht zu verlieren. Aber da die nicht mehr da sind.
Ich möchte kurz betonen, sportlich finde ich das eine richtige Entscheidung. Mir geht's eher um die Außendarstellung von Bayern München in den letzten 2 Jahren und damit dann das als quasi Kirsche auf der Sahnetorte für, wir haben echt 2 Jahre lang echt Bockmist gemacht hier.
Die Frage ist halt, ob es dann sportlich die richtige Entscheidung ist. Das ist dann die nächste Frage.
Und da bin ich wieder beim Kader.
Ich bin risikoreich, ihn halt dann vor der EM quasi einzustellen und dann halt zu sagen, ja, mal gucken. Also erstens, entweder kommen sie sehr weit.
Vorrunden aus und du hast den Nagelsmann geholt.
Ja, genau, entweder sie kommen sehr weit im Idealfall, dann bist du natürlich froh, dass du Nagelsmann hast, aber dann kann der halt auch erst irgendwann Ende Juli oder Mitte Juli dann einsteigen ins Mannschaftstraining und kommt dann direkt halt aus einem Turnier heraus. Ist ja keine Top Aufstellung einfach, also es ist nicht das, was du haben willst als FC Bayern. Andererseits, andere Maßnahme halt, sie fliegen früh raus, dann hast du halt sofort einen beschädigten Trainer als bei FC Bayern.
Den du ja vorher noch selbst beschädigt hast.
Ich kann mir auch vorstellen, dass halt Nagelsmann nochmal wiederkommt, aber ich glaube, es ist auch noch zu früh. Ich glaube, er müsste halt nochmal woanders hingehen und dann nochmal was beweisen, auch um selber nochmal ein bisschen was zu lernen, glaube ich. Er ist ja noch ein junger Trainer auch, er ist als niemand, der seit 30 Jahren da in dem Geschäft ist, wo man sagen kann, du weißt, was du bekommst, sondern er könnte ja vielleicht nochmal einen anderen Club übernehmen und da mal sich weiterbilden.
Aber dann lass uns doch mal die Frage stellen, warum überhaupt Nagelsmann ein Thema ist. Nämlich, weil Alonso abgesagt hat und gesagt hat, ich bleib bei Leverkusen, was ein ziemlicher Boss-Move ist, finde ich. Also damit hat, glaube ich, haben die wenigsten, alle haben schon geredet, er geht entweder zu Liverpool oder zu Madrid oder zu Bayern. Kaum einer hat das für möglich gehalten, dass der bei den Bayern spielt. Klar, wir haben immer mal in einem Nebensatz gesagt, vielleicht hat er auch Bock, die Champions League zu spielen mit Leverkusen, klar. Aber so, dass das dann jetzt so früh irgendwie schon klar, also dass er da so klare Sachen macht. Also ich finde, das kam durchaus überraschend. Was sagt das über die Bayern oder sagt das was über die Bayern aus? Was sagt das über Alonso aus?
Also ich glaube, bei Alonso ist meine Theorie dahinter, dass das ja natürlich auch eine sehr komfortable Situation ist, in der er gerade ist und die aber noch ein paar Mal kommen wird in seiner Karriere. Denn das Selbstbewusstsein, dass er einen sehr guten Job macht und dass seine Reputation da ist, ist.
Hat er ja auch selbst gesagt, ich bin ja ein junger Trainer.
Aber überleg mal, wo kann zu Bayern? Und wenn du dir das anguckst, er zerfiletiert gerade Bayern in der eigenen Liga. Und ich denke, der wird mehr sehen und wissen, als Bayern vielleicht lieb ist, über die innere Struktur. Mhm. Ist das überhaupt sinnvoll, da hinzugehen gerade? Oder verbrenne ich mich daran, weil die selber noch nicht wissen, wo sie stehen? Das zweite ist Liverpool. Ich glaube, es gibt keinen undankbareren Job in Europa, als Nachfolger von Jürgen Klopp bei einem Fußballverein zu werden. Es gibt sicherlich noch ganz viele andere Optionen, worum spekuliert wird. Manchester United und sowas alles. Aber dann bleibt, da kann ich voll verstehen, dann zu sagen, nee, Alter, ich bin Meister. Oder ich werde wahrscheinlich Meister. Wir spielen Champions League. Ich sorge ja dafür, dass Wirtz bleibt und dass noch Spieler wahrscheinlich nicht sofort wechseln werden im Sommer. Wir haben ja noch ein Jahr, wo wir richtig was erreißen können und nochmal Europa übernehmen können.
Und Pep hat gesagt, er hört 2025 auf.
Ja.
Da wird nochmal ein
Und Ancelotti wird auch 2025, glaube ich, gehen. Ne? Ich glaube, eine Saison ist das noch bei Ancelotti.
Ja, wobei, hat, glaube ich, noch verlängert.
Ich glaube, der war doch eigentlich dieses Jahr raus und hat einem ein Jahr verlängert.
Genau, aber ja, ich finde es aber trotzdem auch eine interessante Entscheidung, weil er ja auch ganz deutlich gesagt, er ist ein junger Trainer und er will sich noch weiterentwickeln. Er sieht da die besten Chancen in Leverkusen und das glaube ich auch. Der hat da einen guten Kader zusammen und habt ihr ja gerade schon gesagt, Florian Wirtz zum Beispiel bleibt ein Schlüsselspieler, bleibt ziemlich sicher in Leverkusen, kann immer Champions League spielen und kann auch nochmal üben gegen die großen Mannschaften, weil sein Spielstil, der funktioniert jetzt sehr gut in der Bundesliga, in der Europa League auch, aber da haben sie noch niemanden Großes bespielt und der besiegt momentan ein, muss man ja doch ehrlich sagen, schwächelndes Bayern und ein schwächelndes Dortmund. Und dass er als Trainer sich vielleicht nochmal weiterentwickeln möchte, weil er nochmal sagt, vielleicht nochmal so ein Spiel in der Champions League gegen den Real Madrid und nicht als Real Madrid, ist, glaube ich, dann die nächste Stufe auch als Trainer, die er dann erklimmen möchte, eher dann die anderen Angebote annimmt.
Aber du gehst natürlich auch das Risiko ein, dass du nicht nochmal so eine Saison spielst. Champions League Vorrunde raus, Bundesliga wieder nur Top 4, könnte ja auch sein. Also kann jetzt nicht davon ausgehen, dass Leverkusen jede Saison so spielt, zumal sie 10 Spiele in der Nachspielzeit gewonnen haben. Also,
ja, aber dann hast du halt auch also es kann dir ja dann auch bei Madrid oder bei einem anderen Verein passieren und dann kann dir auch gesagt werden, ja okay, dafür reicht's dann doch nicht, das war eine Eintagsfliege. Und ich glaube, er hat das Selbstbewusstsein und vor allen Dingen, er hat eine sehr komfortable Situation, weil oftmals ist es so bei Überraschungsmannschaften, dass der halbe Kader weggekauft wird. Und das wird ihm nicht passieren, wie ihr gerade ja schon gesagt habt. Das heißt, der Kern bleibt, also alle Spieler, die er braucht, die er will, die bleiben da. Gehe ich mal von aus. Das ist auch ein Frimpong, der hat verlängert und so weiter. Grimaldo ist im ersten Jahr da, ein Boniface ist im ersten Jahr da. Ich glaube nicht, dass die gehen. Und dann hat Bayer jetzt natürlich auch ein Momentum, also der Konzern Bayer, plus die Champions League-Millionen. Vielleicht holen die noch ein, zwei richtig gute Spieler, die diesen ohnehin schon gut bestückten Kader nochmal aufwerten. Und ich finde auch die Aussage von Tobi sehr gut, weil Alonso noch nie Champions League gespielt hat. Und es ist besser mit Leverkusen die erste Champions-League-Saison zu haben, als mit Real oder Bayern. Weil du kannst dir mit diesem großen Verein es nicht erlauben, Lehrling zu sein. So, selbst ein Nagelsmann, der sehr jung ist, der hat ja schon mit Hoffenheim und Leipzig Champions-League-Erfahrung gesammelt. Und das fehlt Alonso noch. Und deswegen halte ich das für eine sehr kluge Entscheidung. Er ist ein junger Trainer. Und wenn du halt von dir selber überzeugt bist und nicht das Gefühl hast, hey, ich hab hier so ein Hochstapler-Syndrom, ne? Ein Imposter-Syndrom, sondern ich weiß, was ich mache, ich kann eine Mannschaft entwickeln, dann ist das eine kluge Entscheidung und ich glaube, ihm werden trotzdem alle Türen offen stehen, wenn er in der nächsten Saison sagt, er möchte sich weiterentwickeln. Also ich finde das, ich hab auch gedacht, er geht, aber ich finde das so eine sehr kluge Entscheidung.
Vor allem, lass uns mal darüber freuen, dass der noch da bleibt. Also es ist so faszinierend, dass eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen, die jetzt ja auch schon seit 40 Jahren in der Liga rumtummelt, mir eigentlich trotzdem relativ egal war, ich so viel Freude daran habe und mitfiebere, ob sie in einer 92. Minute noch gegen Hoffenheim Tor machen. Und das liegt an ihm. Und deswegen finde ich es ziemlich cool, dass er noch ein Jahr länger bleibt.
Ich muss ja ganz klar sagen, für die Bundesliga ist eine gute Nachricht. Weil natürlich die Bayern jetzt weiterhin Herausforderer haben, die werden sich strecken müssen. Also ich glaube nicht, dass Leverkusen einbricht nächste Saison. Klar, dass sie jetzt wieder so eine Saison spielen, ist dann die andere Frage. Aber wir haben auch damals gedacht, als Jürgen Klopp da mit Dortmund den ersten Meisterschaft gefeiert haben, haben wir auch alle gesagt, ja gut, jetzt haben sie einmal eine Meisterschaft und jetzt kommen die Bayern wieder. Aber haben sie die zweite hinterhergeholt. Also das ist ja auch nicht unmöglich.
Nö, ist nicht unmöglich. Ich find's auch super. Und ich find's vor allen Dingen auch aus der Perspektive, ich meine, als Eintracht-Fan weiß ja, wie es ist, Kovac, ne? War dann erfolgreich und direkt zu den Bayern gewechselt. Ich finde das eigentlich sehr sympathisch, wenn dann so ein Trainer, der von solchen Vereinen umgarnt ist, der aber sagt, ne, ich habe mir hier was aufgebaut, ich identifiziere mich hier. Ich finde, das ist irgendwie ein starkes Zeichen, dass ich mir das ein oder andere Mal auch gewünscht hätte von einem Trainer, der sagt, nee, ich bin hier happy, ich find's hier cool, ich kann hier was erreichen, ich kann hier irgendwie, das ist eine starke Message, nicht sofort die Karriereleiter so klettern. Weil man muss auch sagen, vielleicht spielt da auch so ein bisschen eine Rolle, dass er halt auch ein so ultra erfolgreicher Spieler war. Also zum einen weiß man, Kohle ist wahrscheinlich eher zweitrangig für ihn. Ob er jetzt irgendwo noch mal 2 Millionen mehr kriegt oder nicht, wird für Xabi Alonso jetzt nicht so eine krasse Rolle spielen. Und er hat schon so eine krasse Reputation, dass der wirklich, klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber dass er so ein bisschen auf sein Herz hören kann.
Ja, aber das finde ich einen sehr guten Punkt.
Aber das finde ich halt irgendwie, das ist noch mal was anderes als Trainer. Ich sag jetzt mal Adi Hütter, Nico Kovac oder andere Trainer oder auch ein Rose, oder so. Die Trainer, die so sagen, jetzt habe ich mein Momentum. Ich muss diesen Moment jetzt das Maximum rausholen.
Ja, aber das ist ja dann die andere Seite der Medaille wieder. Wenn du Pech hast, gehen dann die Jobs, bleiben dann erstmal besetzt. Also es ist ja sein, dass irgendwann jetzt in Liverpool oder in München kommt, der auf Jahre hinweg bleibt. Also dass dann zwei deiner drei Jobs auf einmal frei sind, ist die andere Sache. Ich habe online den sehr schönen Satz gelesen. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Irgendwann auf Twitter hat geschrieben, das ist fühlt sich an wie so ein 50 Meter Diagonalpass von Xabi Alonso in einem Spiel als Spieler. Es ist vielleicht nicht der beste Move für die Mannschaft, aber es ist auf jeden Fall der, der am stylischsten aussieht. Und so ist es halt auch für das, was es ist, ist der stylischste Move. Weil das muss man ja auch sagen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand kommt bei Bayern München und bei Liverpool, die Jobs können auch weg sein auf Jahren, das weißt du ja nicht. Das ist ja nicht immer so,
ja, aber dass da alles schon offen irgendwo ist. Da wird sich auch viel Glück für einen Trainer dabei. Wie Alonso wird es ja schon irgendwo eine Tür öffnen für einen
Ich glaube nicht, dass er deswegen nächste Woche Heidenheim übernehmen muss.
Das ist die letzte Frage zum Thema, die ich eigentlich einmal stellen würde. Jetzt habe ich gelesen, in München kursiert der Plan, dass man quasi ein Jahr Ralf Rangnick installiert, um dann im nächsten Jahr wieder volle Möhre auf Alonso gehen zu können. Was würdet ihr von so einer Idee halten?
Jetzt ja, Rangnick hat das schon abgelehnt.
Ja, gut, das ist der Plan kursiert, aber kannst du auch Trainer Y einsetzen? Kannst
ja, dann,
auch
aber mit Mourinho würde ich mitgehen.
In Mourinho haben sie ausgeschlossen schon.
Ja, also das könnte aber ja nur funktionieren, wenn sie schon irgendwie was ausgehandelt haben mit Alonso, weil du kannst halt nicht die nächste Sitting oder Lame Duck dir auf die Trainerbank holen. Also das würde ja auch. Wie viele Jahre will die Bayern jetzt verschwenden, um irgendwie den Traumtrainer zu finden? Das ist ja unwürdig. Also du musst jetzt einen Trainer finden, der auch Bock auf die Bayern hat, wo die Bayern hinterm Trainer stehen, der was entwickelt, der was aufbaut, der irgendwie was. Also aber das finde ich sehr strange.
So wir haben jetzt mit Nagelsmann und Tuchel ja schon zwei der bekanntesten und profiliertesten deutschen Trainer verschlissen.
Ja, aber vielleicht ist das auch genau das Problem bei den Bayern, dass sie immer nach großen Namen suchen. Und immer irgendwie so Elder Statesman oder irgendwie so, keine Ahnung, so ultra krasse Trainer brauchen. Vielleicht liegt die Wahrheit ja irgendwo, vielleicht muss es gar nicht so ein spektakulär. Ihr habt gerade, wie heißt der, De Sarbi oder wie er heißt? Ich weiß, das ist nicht Bayern, aber vielleicht musst du einfach mal gucken, welcher Trainer ist eigentlich geil, welcher passt zu uns, egal ob der schon bei Real oder wo war. Also es muss ja nicht immer der bekannteste Trainer auf dem Tisch sein, den die Bayern holen.
Und ich glaube, da wird Max Eberl ein Faktor. Diesen Sommer kriegt das wahrscheinlich noch nicht geregelt, aber vielleicht kriegt er auch eine schlaue Variante hin, die den hilft. Aber so die Aussagen rund um Alonso mit dem haben wir auch schon verhandelt, als ich noch in Gladbach war, als er noch in San Sebastian war. Und das ist ein Ehrenmann. Das war mir relativ schnell klar, dass er nicht da weggehen wird und nicht rauszulösen ist. Das macht Eberl gerade ganz gut, finde ich, so in der Darstellung. Und ist aber auch klar, dass die aufgelegt haben, er einen Vertrag unterschrieben hat und die in zwei Wochen wieder anrufen und sagen.
Was ist denn mit Christian Streich?
Aber lass doch mal nächste Woche machen.
Ach, Christian Streich in Bayern.
Der ist einer für Frankfurt, finde ich.
Thomas Walter. Das ist der Fußball, den die Bayern auch spielen können.
Tim Walter meinst du?
Tim Walter, was weiß ich, wie der heißt.
Nee, Tim Walter war doch einer für
Wolfsburg.
Wolfsburg wollte ihn haben.
Wolfsburg, ne? Aber das ist leider Hasenhüttl, ja, die haben leider
keine Eier, ne?
Ja, keine Eier. Die haben leider nicht den Weg zum Erfolg gehen wollen und werden jetzt für immer eine graue Maus bleiben, selber schuld. Ja, aber es ist interessant, und was du gerade gesagt hast, Nico, auch nochmal zu den Aussagen von Max Eberl. Das ist nämlich sehr delikat, weil wenn du jetzt das Falsche sagst, beschädigst du ja den nächsten Trainer, weil du wirst dann immer maximal die zweite Wahl sein. Wenn du jetzt dich so aus dem Fenster lehnst und sagst, ja, Alonso ist der Geilste, auch für einen Nagelsmann wird das ja vielleicht sein, wenn er weiß, okay, eigentlich wollten die mich gar nicht, sondern ich bin jetzt nur die weniger schlechte Alternative zu irgendwas anderem. Das ist ja direkt wieder ein scheiß Start für den Trainer. Du musst ja jemandem, also zumindest mal in der Öffentlichkeit, den Stempel aufdrücken, ey, das war unser Wunschkandidat und wir sind mega happy, dass das geklappt hat. Und deswegen muss Eberl da sehr vorsichtig sein, was er auch zu Alonso sagt. Und Übergangslösung halte ich für schwierig. Ich wüsste nicht, also Rangnick hätte ich mir vorstellen können, dass der das macht, das hat er auch bei Manchester United schon mal gemacht. Vielleicht jetzt nicht mit den besten Erfahrungen, die er da gesammelt hat. Aber von der Entschuldigung. Tut mir leid. Also nicht, er hat, glaube ich, bei Manchester United nicht die besten Erfahrungen als so Übergangstrainer gemacht. mit so einer schwierigen Truppe. Aber ansonsten sehe ich jetzt niemanden, dem du sagen kannst, ey, mach mal ein Jahr die Bayern. Dafür haben die auch zu viel Ambition und die müssen jetzt auch einen Umbruch einleiten, die Bayern. Du siehst ja, dass es nicht nur am Trainer liegt. Es lag nicht an Nagelsmann und es lag auch nicht nur an Tuchel. Es liegt ein Stück weit auch einfach am Kader der nicht mehr so die Qualität hat, auch im Vergleich mit anderen. Und da muss halt auch ein bisschen was passieren. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um ein Jahr zu verschenken, sage ich mal.
Ja. Dann mache ich jetzt den Xabi Alonso und
mache einen 50 Meter Diagonalpass.
Ja, und verschärfe damit das Tempo ein bisschen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen ins Tempo kommen. Aber vorher machen wir eine klitzekleine Pause.
Bundesliga live. Fast live. Naja, es klingt besser.
Ja.
Mit drei Patienten und mir. Der nie krank wird.
Tobi. Du bist ein Stück weit die Fledermaus.
Warum?
Naja, weil.
Überträger.
Wir haben uns. Ja, so. Du bist der Anfang. Du bist Patient Zero.
Du bist genau.
A China Virus.
Ich wollte aufs Tempo drücken.
Ja, dann drück.
Bayer Leverkusen, Hoffenheim 2-1. Wart ihr noch überrascht, dass es am Ende doch noch für Leverkusen auch ausgegangen ist?
Nee, ich habe das geguckt und dachte mir, ja, wann legen sie denn los?
Aber irgendwie ist es schon auch. Also, ich komme nicht drum rum, das auch ein bisschen lame zu finden.
Lame?
Ja. Weil.
Hast du da keine emotionale. Also, merkst du nicht neue emotionale Verbindungen zu dieser Truppe durch den Trainer?
Nee,
echt nicht?
Ich mag den Fußball, aber ich mag den Verein trotzdem nicht.
Also ich hab so Bock, wenn ich Grimaldo am Ball sehe, denke ich mir, ja.
Ja.
Danke, hoffentlich bleibst du noch ein Jahr.
Ja, natürlich haben die gute Spiele, hat Leipzig auch. Aber darum geht's ja nicht immer. Also, aber unabhängig, dieses Thema will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich finde eher diese Last-Minute-Siege, wenn du das 2-3 Mal machst, okay, aber 10-11 Mal, das ist schon auch irgendwann ein bisschen unangenehm. Also irgendwie denke ich mir
sechste Mal in diesem Jahr, dass sie eins nach der 90. Minute noch das Ergebnis.
Nur in der Bundesliga.
Auch international.
Nee, guck doch mal nach.
Ich hab's gerade nachgeguckt, eigentlich.
Es gibt eine Tabelle, die die Nachspielzeit rausrechnet. Und was glaubt ihr, wie viele Punkte
10.
liegen zwischen Leverkusen und Bayern, wenn man die Nachspielzeit rausrechnet?
Ich glaube, dann sind es noch 5 oder so, ne?
Ich würde weniger sogar sagen.
Nee, ich glaube, es sind tatsächlich 6 Punkte. Also Bayern haben mehr Punkte. Wenn man die Nachspielzeit rausrechnet, und Leverkusen natürlich immens viel weniger. Also es wird deutlich näher beieinander. Aber ich finde halt auch, das passt zur Geschichte. Ich höre mich übrigens doppelt, liebe Regie. Es passt zu der Geschichte, dass Leverkusen so eine Wachablösung macht, dass sie jetzt auch das, wofür die Bayern über Jahrzehnte bekannt gewesen sind, nämlich, was sich dann als Bayern-Dusel ausdrückt, bis zur letzten Minute die Mannschaft zu sein, die auf Sieg spielt. Jetzt haben sie natürlich auch zurückgelegen, klar. Aber selbst bei einem Unentschieden ist Leverkusen die Mannschaft, die eher auf Sieg spielt. Und das ist das, was die Bayern immer ausgezeichnet hat. Und ich finde das nur passend, dass Leverkusen sich jetzt dadurch auch hervortut. Nicht nur, dass sie mit Abstand Tabellenführer sind und Meister werden, sondern dass sie auch dieses Ding von den Bayern geklaut haben, immer in letzter Minute noch ein Tor zu schießen. Das passt irgendwie zu der Geschichte. Und es zeigt eben auch diese Qualität, dass sie den Gegner über 90 Minuten auch müde spielen, weil sie ihn laufen lassen. Und natürlich, je mehr Risiko Leverkusen geht, je erschöpfter der Gegner ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende noch einer reingeht. Also es ist nicht nur Glück, sondern es ist auch ein Stück weit Mathematik, dass das bis zum Ende für Leverkusen immer noch reicht.
Und im Moment sind auch Pech, weil sie hatten ja vorher auch schon Chancen. Also das war ja wirklich ein komplett einseitiges Spiel, wo dann Hoffenheim einen Konter gemacht hat und dann das Tor, beziehungsweise einen schönen Angriff, war ja kein Konter. Doppelpass Bayer Weghorst und das war's dann. Aber ansonsten haben sie sich hierhin reingestellt und dann, klar, irgendwann fällt irgendwas ab für Leverkusen. Nur bei ihnen ist es dann halt immer erst in letzter Sekunde. Können sie vielleicht mal ein paar bisschen früher machen, die Tore, dann wäre es auch entspannter für ihre Anhänger. Aber so macht es ja auch ein bisschen mehr Spaß. Also wäre noch ein bisschen langweiliger sogar, wenn sie einfach jedes Spiel 3-0 nach der Halbzeit führen würden. So haben wir noch ein bisschen Spannung und Leidenschaft da drin.
Also der kleine Faktor da drin ist natürlich, dass von Jubelfußball in der Hinrunde zu Tobias Escher fängt in Anfang der Rückrunde an zu mäkeln, dass sie nur noch 1 oder 2-0 Siege gewinnen, erholen. Jetzt zu, sie holen die Siege in der 99. Plus-Minute. Ist ja wie gemacht dafür, dass es dann, also dass die Serie nicht.
Für alle Freunde der Sportwetten auf jeden Fall auch ganz cool. Mal ein paar Statistiken. 34-6 Torschüsse, 89% Passquote zu 77%. Vielleicht nicht ganz so entscheidend. 12-5 Dribblings, 57% Zweikampfquote, was auch schon krass ist, weil es eigentlich ja, denkst du, dann gegen Leverkusen muss dann wenigstens der Kampf stimmen, aber die haben eigentlich in allen entscheidenden Statistiken waren sie halt haushoch überlegen. Ist eigentlich ein Wunder, dass erst in den letzten 3 Minuten die Tore gefallen sind.
Aber jetzt sind sie weiter am Marschieren, vorneweg. Da ist wirklich, denen scheint die Sonne aus dem Arsch. Mal gucken, ob es auch nach dem Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf noch so ist. Mal gucken, ob Fortuna Düsseldorf ausgerechnet die erste Mannschaft ist, die sie stürzt.
Das wäre krass.
Glaubt ihr es? Nein.
Nein. Saarbrücken gegen Leverkusen
im Finale. Ich sag mal so, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn irgendwas crazy Verrücktes passiert, dann passiert es im DFB-Pokal.
Ja, also langweilig, ich kann mir, das Langweiligste wäre natürlich, wenn sie gegen West Ham verlieren und dann West Ham quasi der Verein ist, der sie vom Thron stürzt, diese unbesiegbare Saison beendet. Ja. Also gegen Düsseldorf würde ich es allein deswegen gönnen, weil das eine coole Geschichte wäre quasi, wenn sie alles gewinnen, nur gegen Düsseldorf.
Ich bin heute, oder?
Ich bin morgen. Heute ist Saarbrücken. Spiel findet das statt, Saarbrücken gegen
Stand jetzt
findet das statt. Rasen ist ja mal wieder fragwürdig.
Stand jetzt findet
das statt. Das ist eine perfekte Überleitung zum Rasen in Frankfurt, aber das machen wir natürlich nicht. Wollen wir noch was zu Leverkusen und Hoffenheim sagen oder können wir weitermachen?
Lass uns weitermachen mit Stuttgart oder Leipzig. Das könnt ihr jetzt ansagen. Können wir auch mal schnell abfrühstücken, die beiden unentschieden spielenden Teams da.
Ich habe mir Stuttgart zum leider nur so zum bin auf der Rückfahrt gewesen, mit einem Auto gesessen, ein bisschen da angeguckt und bin aber hin und her gesprungen zwischen Man City gegen Arsenal und hab dann aus Stuttgart gesehen und hab das relativ schnell, dieses 2-0 gesehen und hab gedacht, ja, okay, dann ist das ja alles durch. Bin dann bei dem anderen Spiel gewesen und dann kam auf einmal so bing, 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 dreimal Kleindienst und ich hab gedacht, ich guck nicht richtig. Deswegen kann ich über das Wie nicht so viel sagen, außer das, was ich mir zusammengelesen habe, dass Stuttgart einfach in der ersten Halbzeit ja offensichtlich Deckel drauf machen muss, es nicht machen und Heidenheim dann das macht, was sie machen, diese ganze Saison, Leuten auf den Sack gehen und Punkte holen, dann macht ja Undav das Ding. Und die offene Frage mal, wer es geguckt hat, könnt ihr mir sagen, warum Undav so pisst war, als er das Tor gemacht hat mit der eigenen Kurve?
Ja, der war pisst, weil die Fans nicht so unterstützt haben, wie er sich das auch in Anbetracht der sportlichen Situation gewünscht hätte. Das gibt beim VfB Stuttgart so sehr viel Querelen gerade im Hintergrund und die Fans haben dann auch so mit schwarzem Rauch dagegen protestiert. Da ist dann einiges im Argen und ich glaube, das hat sich dann auch auf die Stimmung niedergeschlagen und das hat halt Undav natürlich vermisst und ich kann es auch komplett verstehen, weil Stuttgart kommt aus der Relegation und ist jetzt die Überraschungsmannschaft der Saison, spielt einen unglaublich schönen und dabei gleichzeitig erfolgreichen Fußball. Und das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Die wird ja nur von Leverkusen überstrahlt. Aber eigentlich ist Stuttgart ja noch fast die schönere Geschichte, wenn du das überlegst, wo die herkommen. Und dann erwartet man natürlich schon auch, glaube ich, als Spieler, dass das Stadion kocht und die Fans da mitgehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen irritierend ist, wenn dann auf den Rängen das nicht so richtig überspringt.
Ja, andererseits muss man auch fairerweise dazu sagen, dass diese Proteste in der ersten Halbzeit stattgefunden haben, als Stuttgart noch absolut dominant war und 1-0 in Führung gegangen ist. Und dann kurz danach, nach der Pause, haben sie das 2-0 hingelegt. Und dann war eigentlich das Thema auch gegessen, weil das Thema ist ja unabhängig, funktioniert ja unabhängig vom Sportlichen. Ja, wir haben es ja auch in der vergangenen Sendung oder vor 2 Wochen haben wir, glaube ich, auch länger drüber gesprochen, über diese ganze Geschichte mit dem Aufsichtsratvorsitz und Klaus Vogt, der umstrittene Mann ist, der auch immer noch umstritten bleibt, auch nach dem Interview, das er gegeben hat. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so als Ausrede benutzen kann, warum man nach 2-0 plötzlich nach diesem Fehler von Nübel anfängt, Hauruck-Fußball spielen zu wollen, warum man dann das Spiel nicht einfach weiter dominiert, wie man es in den ersten 60 Minuten gemacht hat, sondern dann vorne plötzlich mit Leveling, Undav, Gyrassi und Silas spielt, also 4 sehr, sehr offensiv eingestellten Spielern in der vorderen Reihe und dann dadurch halt eben völlig die Kontrolle verloren geht und man sich ein Tor nach dem nächsten einfängt. Also das war schon selbstverschuldet, da würde ich dann die Kurve so ein bisschen rausnehmen aus dem, warum es passiert ist.
Genau, angefangen hat das mit einem Eigentor von Nübel. Da muss man ganz klar sagen, wenn das nicht fällt, wird wahrscheinlich hier nichts mehr anbrennen. Aber dieser Fehler hat auf jeden Fall Heidenheim den Glauben an das Spiel zurückgebracht. Und das haben sie dann auch ganz gut genutzt. Haben da auch wirklich eine ordentliche Drangphase gehabt, finde ich. Und dann gab es den Doppelschlag. Plötzlich führt Heidenheim mit 2-3 durch 2 Kleindiensttore. Und dann hat Stuttgart noch mal einen auf Leverkusen gemacht. Und noch mal last minute, ich glaube, in der 98. Minute oder so war das.
Ja, auch wegen so einer pappdämlichen roten Karte, ne? Also die da in der Ecke, ich weiß nicht, wer es war von Heidenheim.
Dovedan
war es,
Dovedan, der da also, an der gegnerischen
an der, Wille, an der Eckfahne. Eckfahne. Name, an der Eckfahne Name von hinten ist, die ja, Dove. Ja. Ja, dankeschön.
Ja, und dann hat Stuttgart noch das Unentschieden geholt. Aber ich finde, hier muss, kann man auch mal ein bisschen Heidenheim ein bisschen Respekt zollen. Generell für die eh schon gute Saison. Mhm. Glaube, ich habe nicht so viele diesem kleinen Verein zugetraut, so eine stabile Saison, sage ich mal, in der Bundesliga zu spielen. Und dann Stuttgart, die ja wirklich auch eine, wenn nicht die Hype-Mannschaft der Saison ist, fast am Rande der Niederlage, bis auf 10 Sekunden. Also Heidenheim hier auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Ja. Aber das zeichnet dann, finde ich, auch Stuttgart ein bisschen aus in dieser Saison, dass man dann eben noch mal aus einem, dass man diese Partie eben dann doch auch nicht verliert.
Also mit einer individuellen Leistung dann undarf, der da durchtankt, ja, und den Freistoß dann reinschießt.
Und auch das Tor von Gyrassi war halt auch wieder so eine, das war einfach, das macht ja auch nicht jeder Stürmer, das muss man einfach sagen. Das ist einfach.
Das war sehr unnötig stark aus Stuttgarter Sicht und aus Heidenheimer Sicht eine Leistungssteigerung nach der Pause. Man hatte ja in der ersten Halbzeit auch große Probleme gehabt mit Stuttgart. Ja, Heidenheim, haben wir ja schon tausendmal auch gesagt, die spielen eine überragende Saison für ihre Verhältnisse. Interessanterweise jetzt die erste rote Karte. Also sie waren ja, sind ja in der Fairtale-Play-Tabelle immer ganz, ganz vorne dabei gewesen. Erste rote Karte die Saison für Dovedan. Was sicherlich auch ein Faktor ist, wenn man anguckt, wie andere Teams da verschwenderischer umgehen mit ihren Fouls und mit ihren roten Karten.
Da muss ich mir mal angucken, wo Bremen da steht. Was ist das die Antwort?
Bremen war, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber jetzt am Wochenende natürlich, muss ich auch mal kurz gucken, haben sie sich da runtergearbeitet. Welches Team meint, ihr habt am meisten roten Karten?
Oh, ich würde sagen
Wolfsburg.
Darmstadt.
Wolfsburg 5 ist gut. Darmstadt ist bei, muss ich jetzt mal finden hier.
Ah, nee, Union Berlin.
Ja, Union Berlin mit 6, ja. Darmstadt ist bei 4. Union Berlin mit 6 roten Karten, ja.
Ja, schon bitter.
Ja.
Schon bitter.
Die Schweine.
Naja, Stuttgart, Heidenheim 3-3. Das ist für Stuttgart blöd, weil die haben jetzt natürlich Dortmund wieder ein bisschen im Nacken vor dem Spitzenspiel kommendes Wochenende.
Ja, der entscheidende Faktor dabei ist ja Leipzig, ne? Also wenn du, wenn der fünfte, wie steht's, Nils? Du bist ja da am nächsten dran, 5. Champions League Platz. Mhm. Du bist ja in den Gremien, ja, kriegen wir den?
Hat sich jetzt nicht so viel geändert, ehrlich gesagt. Also es kommt jetzt ganz stark darauf an, was Leverkusen gegen West Ham macht, ob die Bayern weiterkommen, ob Dortmund weiterkommt. Also das, da ist jetzt noch nichts entschieden, aber.
Aber du bist da weiter dran.
Ich bin weiter dran, aber ich sag einfach, wenn alle deutschen Vereine ins Finale kommen, dann haben wir den 5. Platz.
Also, okay, ja. Das stimmt. Also die Spiele gegen England sind entscheidend.
Ja.
Also Arsenal, Bayern und Leverkusen, West Ham.
Und ich wollte nur darauf zurück, wenn das der Fall wäre, dann hätte Stuttgart jetzt 16 Punkte Vorsprung auf Platz 6. Das würde reichen. Jetzt sind es 7 auf Leipzig.
Ja.
Das kann noch ein spannendes Rennen werden.
Ja, gerade Leipzig muss sich ja auch ärgern nach diesem Wochenende. Ja. Nach dem 0-0 gegen den FSV Mainz 05. Ein 0-0 der 0-0-igeren Sorte.
Obwohl das schon statistisch auch eher ein Leipziger Übergewicht hatte.
Ja, ein Leipziger Übergewicht, 20-8 Torschüsse, auch in der ersten Halbzeit sehr viele Torchancen. Haben sich auch ein bisschen über den Schiedsrichter geärgert. Bei einer Situation hat sich der VAR auch nicht eingeschaltet. Ich weiß gar nicht mehr, wer gefoult wurde. Auf jeden Fall ein,
Ich glaube, Xavi.
Ja, im Gegnerstab vom Xavi, der beim Rausgehen von hinten gelegt wird, was auch ein relativ eindeutiges Foul war, fand ich. Kann man noch darüber diskutieren, ob es in- oder außerhalb des Strafraums war. Später aber auf der anderen Seite auch wieder eine ganz ähnliche Szene, da mit Schlager, der einen Foul gemacht haben soll. Also beide haben sich ein bisschen aufgeregt über den Schiedsrichter.
An Burkhardt, ja. Das waren ähnliche Szenen, finde ich. Und klar, die Leipziger Situation war vorher. Und wenn man dann jetzt irgendeine Konjunktiv-Kausalitätskette schmieden will, dann wäre natürlich das zuerst passiert und dann wäre Leipzig in Führung gegangen und hätten vermutlich dann auch gewonnen. Aber das Ding an Burkhardt, kannst du auch über Elfmeter reden. Weil es gibt ja immer diese Situation, wenn ein Spieler getroffen werden will, ja, und er stellt so das Bein raus und mit dem einzigen Zweck sozusagen den Kontakt zu suchen, dann bin ich auch Fan davon, lass es weiterlaufen, kein Bock drauf auf solche geschundenen Elfmeter. Aber in dem Fall kannst du ja schon fast sagen, dass, ich meine, es war Burkhardt, schon auch versucht, zum Ball zu kommen und dann kannst du da auch Elfmeter geben und dann kannst du genauso argumentieren aus Mainzer Sicht, ja, ey, Alter, wir kriegen Elfmeter kurz vor Schluss, gewinnen diese Nummer, ist ja für Mainz auch tabellarisch überlebenswichtig, vielleicht dann noch sich von Köln abzusetzen und eventuell den Rückstand zu Bochum noch ein bisschen wettzumachen, kannst du auch so argumentieren. Aber ich finde, das ist ein bisschen an der Realität vorbei lamentiert, dann über diese eine Situation zu sprechen, weil Leipzig hatte genug Chancen und die müssen sich erstmal fragen, warum sie einfach die Dinger nicht machen.
Sie
insbesondere auch Openda fehlt da Also das erste Spiel, wo Openda, der viele Tore schießt, ist eigentlich unkritisierbar. Aber trotzdem fehlt ihm da oftmals auch die letzte Effizienz. Und der braucht manchmal viele Chancen auch, um ein Tor zu machen. Und das war jetzt wieder ähnlich. Also das ist ein Spiel, was Leipzig gewinnen muss. Also sie waren wirklich überlegen. Und das ist nicht zu, also da kannst du nicht über diese eine Situation reden. Das musst du einfach gewinnen.
Ja, aber ich würde es insofern noch einschränken, als dass ich mein altes Lieblingsthema wieder aufmachen möchte. Leipzig hat zwar auf dem Papier einen breiten Kader, aber auch in diesem Spiel wieder kam von den Wechseln nichts. Und in der letzten halben Stunde waren das eher noch die Mainzer, die dann gegen ein verändertes Leipzig die besseren Chancen hatten, die halt wirklich, da hatte man wirklich das Gefühl, deren Gameplan ist es, möglichst lange das 0-0 zu halten, tief zu stehen, sich nicht so abschießen zu lassen wie gegen München und dann am Ende nochmal Gas zu geben. Und das hätte beinahe ja gereicht. Also am Ende hatte Mainz sogar sehr, sehr gute Chance, noch das 1-0 sich zu erkontern. Und Leipzig, wenn da in der letzten halben Stunde plötzlich wieder nicht sehr viel. Šeško hat dann keinen Unterschied mehr gemacht, und Seiwald nicht. Da merkst du halt, dass der zweite Anzug nicht ganz so gut ist wie der erste Anzug.
Ja.
Ja. Machen wir weiter.
Machen wir weiter.
Machen wir weiter.
Wo machen wir denn weiter?
Das können wir jetzt auch so, und wir haben ja noch deinen Lieblingsverein Frankfurt, wir haben deinen Lieblingsverein Werder, wir haben noch zwei Trainerthemen mit Ralf Hasenhüttl, und ich würde auch den SC Freiburg gerne noch einmal besprechen, die ja auch einen neuen Trainer zur neuen Saison.
Komm, dann machen wir Bremen kurz, dann kannst du lange über Hasenhüttl reden.
Lass uns doch die tabellarisch runtergehen.
Ja, können wir auch machen.
Oder so, ist egal.
Dann darfst du jetzt über deine Eintracht reden.
Let's go.
Ja, war ein langweiliges Spiel.
Dankeschön. Nächstes.
Ja, dann machen wir jetzt. Hey, was soll man groß
sagen? Muss mich reinbringen. Ich habe tatsächlich gar nichts von dieser Partie gesehen, nicht mal die Highlights.
Muss man gar nicht so viel sagen. Es ist erste Halbzeit war schwach von der Eintracht. Zweite Halbzeit war sie dominant gegen Union, hatten auch einige Torchancen immer wieder, aber halt nichts reingemacht. Und Union hat in der ersten Halbzeit zwei gute Konter, aber ansonsten haben die auch, ehrlich gesagt, nur hinten drin gestanden, versucht zu kontern, aber auch in der zweiten Halbzeit ging da gar keine große Gefahr mehr aus, und es war so ein Spiel gezeichnet von vielen Ballverlusten, Ungenauigkeiten, halt so wirklich kein geiles Spiel, und ich habe ehrlich gesagt, bin ich zu müde. Ich werde eh immer dann nur beschimpft, dass ich zufrieden sein soll, dass die Eintracht auf Platz 6 ist, und die Schnauze halten. Das mache ich dann auch. Wenn wir am Ende der Saison noch Platz 6 sind, okay, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob das so bleibt. 18. Platz in Sachen Torschüssen.
Ernsthaft?
Ja.
Krass.
18.
Und Platz trotzdem 6.
Ja. Und das ist halt einfach crazy. Dass, ich kann das auch nicht so ganz erklären, weil die Eintracht spielt auf jeden Fall nicht wie eine Top-6-Mannschaft. Die spielt wirklich teilweise einen absoluten furchtbaren Fußball. Aber irgendwie klauen sich alle dahinter gegenseitig die Punkte und keiner kommt so richtig ran. Ich bin mal gespannt, weil Freiburg, wenn wir jetzt gleich noch drüber sprechen, durch diese Streichsituation könnte ich mir schon vorstellen, dass die sagen, komm, lass uns doch dem Trainer mit international verabschieden. Also die würde ich nicht unterschätzen. Das Restprogramm von der Eintracht muss noch gegen Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen ran. Wobei ich auch da nicht vermag, das einzuschätzen, weil es ist ja nicht so, dass wir gegen Darmstadt, Bochum, Mainz oder Köln oder was weiß ich, Union glänzen. Also kann ich das auch nicht einschätzen, ob das wirklich ein Nachteil oder ein Vorteil ist.
Aber nur 6 Spiele verloren diese Saison.
Ja, aber 11 unentschieden halt, ne?
Das ist der entscheidende Faktor wahrscheinlich.
Und das macht halt auch irgendwie so keinen Bock, weil das lässt einen immer so irgendwie, du kannst nicht richtig haten, weil Punkteausbeute ist ja nach wie vor okay. Aber du guckst dir diese Spiele an und es ist so emotionslos. Und dann kriegst du noch diese Chat-GPT-Antworten von Dino auf den Pressekonferenzen. Und also ich habe selten, und es sagt wirklich durch die Bank jeder, mit dem ich über die Eintracht spreche aus meiner Bubble, so eine unemotionslose Saison gesehen. Und das, obwohl es Platz 6 ist. Und das ist ganz komisch. Man kann es gar nicht so richtig beurteilen. Aber ich meine, wenn du Platz 6 oder 7 in Sachen Ballbesitz bist und Platz 18 in Torschüssen und Platz 1 in Pässen in der eigenen Hälfte.
Dann weißt du, warum du unentschieden spielst.
Platz 18, das sind alles Statistiken, die ihr nachgucken könnt. Platz 18, was gefährliche Pässe angeht, also Pässe über 10 Meter, sind wir Platz 18 in dieser Liga. Dann, ja, verstehe ich nicht, dass es in Frankfurt keine Trainerdiskussion gibt. Ich verstehe es einfach nicht, weil es ist meiner Meinung nach ein Trainerproblem.
Weil man ja auch fairerweise sagen muss, ihr habt auch die 6 wenigsten Torschüsse zugelassen. Also das führt ja, ja dazu, dass auf beiden Seiten.
Aber du kannst dich ja nicht hinstellen passiert. Und sagen, wir wollen mehr Heavy Metal und wir wollen ja, Eintracht makes trouble und dann spielst du so einen Fußball mit so einer Mannschaft. Klar, man muss Dino Topmann dazu gut halten, dass er das erste Halbjahr keinen Mittelstürmer hatte. Und aber jetzt
immer noch nicht. Und jetzt immer noch nicht
eigentlich. Haben sie jetzt eigentlich, ja gut, das ist einmal Pech mit Kalajdzic, mit der Kalajdzic-Verletzung, da kannst du jetzt dann schwer was machen. Der hat sich auch gut eingeordnet, aber es macht halt keinen Bock. Ich bin einfach froh, wenn diese Saison ehrlich gesagt vorbei ist und ich hoffe, dass sie noch auf dem 6. Platz das irgendwie schaffen. Ich habe meine großen Zweifel.
Ja, aber glaubst du ernsthaft, dass, also vor wem hast du am meisten Sorge? Augsburg oder Freiburg?
Freiburg.
Ich glaube, Freiburg ist ja keine schlechte.
Ich hier mal, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Freiburg kommt und das Problem ist, wie gesagt, ich kann die Eintracht nicht einschätzen. Ich kann mir vorstellen, dass die gegen Leverkusen und Leipzig gewinnen. Aber kann auch sein, dass sie 6-0 verlieren. Wer kann es schon einschätzen bei dieser Mannschaft? Das weiß ja keiner, was du da kriegst. Was mir noch aufgefallen ist, dass ein Skiri unglaublich schlechtes Spiel gemacht hat. Fast selber mit zwei katastrophalen Fehlpässen Union zur Führung verholfen hat. Und das ist auch so ein bisschen ein Faktor, wo ich sage, von Skiri kann ich jetzt so nach 40 Spielen, die ich von der Eintracht gesehen habe, da habe ich mir schon ein bisschen mehr erhofft. Also so als Denker und Lenker im Mittelfeld, man hat so das Gefühl, also er ist weit weg von dem, wie ich ihn in Köln gesehen habe.
Hm. Ja. Ist auch eine andere Rolle bei Eintracht, du hast ja schon gesagt. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass Eintracht ein langsames Ballbesitzspiel hat, viel Positionstreue, relativ wenig Heavy Metal, wie du es ja beschreibst, oder auch das in Frankfurt beschrieben wird. Und das ist natürlich was anderes bei Skiri als das, was er unter Baumgart gespielt hat, mit dem ständigen Vorrücken, immer vorne drauf, immer nachrücken, immer 6-7 Mann im Strafraum rein. Das ist ja schon ein Unterschied auch für die Spielweise des Spielers. Und dann ist natürlich die Frage, wie gut ist er für die Rolle geeignet? Ich habe es jetzt am Wochenende nicht gesehen. Union muss wieder sehr defensiv aufgetreten sein, oder? Also wirklich wieder 0-0 nehmen wir mit und dann ist gut.
Ja.
Ich würde, wir wollten noch was zu Eintracht sagen, aber das glaube ich nicht spannend. Einmal kurz. Gosens hat sich am Wochenende beschwert, dass er nicht nominiert wurde. Gehört auch ja zu den Spielern, die nicht dabei sind. Hat sich beschwert. Ja,
aber der hat auch gar nichts angeboten in dieser Saison.
Ist immer der Top-Torjäger von Union mit 6 Treffern.
Ja, aber er spielt bei Union auch in der Dreierkette als Schienenspieler. Ja. Und die Nationalmannschaft spielt nicht Dreierkette, sondern Viererkette. Das heißt, du brauchst einen linken Verteidiger. Und das ist Gosens nicht. Das war, wenn Gosens das wäre, dann wäre die Diskussion ja auch nicht ständig am Leben gewesen, sondern sie wäre vielleicht dann mal gestorben, als Gosens seine große Phase hatte. Aber auch da war immer klar, eigentlich ist er zu offensiv und er spielt im Verein auch nicht in der Viererkette als Linksverteidiger. Dafür ist er zu offensiv und da passt das System der Nationalmannschaft nicht. Und da muss man auch mal so ehrlich sein, zum einen spielt er keine überragende Saison. Er spielt, finde ich, eine okaye Saison bei Union. Ist jetzt nicht so, dass er sich durch seine Leistung ins Abseits gespielt hätte und da jetzt überhaupt nicht mehr in den Dunstkreis gehört, aber nochmal, die Nationalmannschaft unter Nagelsmann und auch schon davor spielt mit Viererkette. Und da hast du halt einfach Spieler, die das immer spielen, die es jede Woche spielen, die es auch sehr gut spielen. Allen voran einen Mittelstädt, aber auch einen David Raum, ein Henrichs kann da auch spielen. So, und das, ja, also da finde ich völlig folgerichtig, dass Gosens dann aus diesen Gründen nicht dabei ist.
Und dann kann ich jetzt schon die Überleitung machen mit meiner neuen Lieblingsseite, die jetzt wieder aktuell ist, restprogramm.com. Die kommt ja jetzt wieder zum Ende der Saison. Und dann nochmal das unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Die rechnet dann immer die Schwere des Restprogramms aus, anhand dessen, wo die Gegner stehen in der Tabelle. Und das schwerste Restprogramm in der gesamten Bundesliga hat
Eintracht Frankfurt.
Und das leichteste Restprogramm in der gesamten Bundesliga
Freiburg.
Hat Freiburg. Ja, Freiburg darf noch ran gegen Teams wie Darmstadt gegen Mainz, gegen Wolfsburg, Köln, Heidenheim, Union Berlin. Also wenn die jetzt das Spiel nächste Woche gegen Leipzig durchhaben, danach kommen dann relativ gute Gegner. Deswegen auch da nochmal der Geheimtipp vielleicht Freiburg, die sich jetzt gegen Gladbach verbessert präsentiert haben im Vergleich zu den Wochen zuvor, wo es ja häufig, ihr haben ja über defensive Fehler und defensive Mängel gesprochen. Und jetzt haben sie mal wieder ein defensiv rund solides Spiel hingebracht, die entscheidenden Nadelstiche gesetzt. Ich finde die Doan-Rolle auf rechts sehr interessant. Der hat sich momentan da wieder in den Fokus so ein bisschen reingespielt als Rechtsverteidiger, / Rechtsaußen, können dadurch eine gute Flexibilität reinbringen. Gregoritsch trifft wieder, wie er möchte. Der hat glaube ich, in den ersten 3 Monaten der Saison gar nichts getroffen und jetzt gleich wieder ein Tor geschossen. und auch bei der Nationalmannschaft mehrfach getroffen. Also das ist momentan gut und die haben jetzt gegen Gladbach den wichtigen Sieg geholt, um da auch oben dran zu bleiben, um da vielleicht noch ein paar Pünktchen sich da zusammenzuklauben, weil das Programm, was ich hier gerade vorgelesen habe, das riecht schon so, als dass sie ihren Streich mit einem Erfolgserlebnis verabschieden könnten und dann Julian Schuster, wie es Gregoritsch formuliert hat, nächstes Jahr möglichst wenig Trainingszeit geben, nämlich weil sie dann immer unter der Woche Europa spielen müssen.
Ja, man muss aber auch erwähnen, dass Gladbach wirklich einen absolut katastrophalen Auftritt hingelegt hat. Also es ist eh schon eine bescheidene Saison aus Gladbacher Sicht, muss man ganz klar sagen. Aber das war nochmal so ein Ausrufezeichen. Also die Gladbacher können sich tatsächlich auch glücklich schätzen, dass da hinten aus dem Abstiegskampf keiner nochmal einen Angriff startet.
Ja, da wäre ich vorsichtig.
Ja?
Weil Gladbach hat nämlich auch ein unangenehmes Restprogramm, sage ich mal.
8 Punkte von der Relegation, ne?
Ja, das stimmt. Aber Mainz würde ich nicht unterschätzen. Die sind immer für den Lauf gut. Mainz hat jetzt Darmstadt, Hoffenheim, gut, Freiburg, Köln haben sie noch, Heidenheim. Also die haben auch noch ein paar Spiele, wo sie punkten können. Und wenn Gladbach wirklich so katastrophal weiter abkackt, weil die haben, guck mal, die haben jetzt Wolfsburg. Wolfsburg hat gerade einen Trainer gewechselt. Die haben Bock. Danach haben sie Dortmund. Brauchen wir nicht drüber reden. Für die geht's um eine Menge. Hoffenheim ist eine Wundertüte, weißt du nicht. Union ist super unangenehm.
Ja, glaube, unangenehm sind alle, aber
Bremen schießen sie aus der Halle, ist klar. Dann Frankfurt, dann Stuttgart. Also ich meine nur, das
ja, aber würde komm mal, nicht so das klingt jetzt ein bisschen künstlich. Also, Frankfurt, Gladbach, ja. Union, Bremen sind jetzt keine Vereine, wo du jetzt sagen kannst, also wenn du gegen die keinen, du ja. brauchst einen Sieg noch.
Also wenn wir das mal den Abstiegskampf aufmachen wollen, bevor wir das Thema Streich machen, den Abstiegskampf aufmachen wollen, muss man ja wirklich sagen, für Mainz und Köln sind jetzt die entscheidenden Wochen. Ja. Also die können jetzt nämlich einen Lauf starten, beide, die haben jetzt beide Gegner, wo sie die Punkte holen müssen, wenn sie noch irgendwie da eine Chance auf direkten Klassenerhalt haben wollen. Köln spielt Köln jetzt auch gegen Bochum und dann,
Bayern und Darmstadt.
Ja, und dann noch und Bochum und Darmstadt zu Hause jeweils. Also und auch Mainz hat die ganzen direkten Duelle zu Hause. Also kann nochmal eng werden.
Natürlich Gladbach. Kann es theoretisch,
auch,
aber
ich glaube auch, wenn sie reinrutschen.
Lass uns mal ehrlich sein, Gladbach braucht einen Sieg, dann ist das Thema Abstiegskampf erledigt. Und ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen gegen Hoffenheim, Union, Bremen, Frankfurt. Das sind jetzt keine. Natürlich, es gibt keine leichten Gegner, auch für Gladbach schon gar nicht, wenn du gegen Freiburg so auftrittst. Aber ja, man muss das jetzt auch nicht unnötig spannend reden. Ich finde, bei Gladbach hat man in diesem Spiel gemerkt, dass irgendwie die Luft raus ist. Die haben ja nicht gekämpft, als ob sie im Abstiegskampf wären oder so. Die haben auch nicht gekämpft, als ob sie noch in irgendwas kommen, sondern die sind ja im Kopf schon im
Urlaub. Das ist aber das Problem. Das ist ja genau das Problem. Ich bin natürlich bei dir. Die Tabelle kann ich ja auch lesen. Natürlich hast du recht, dass es sehr unrealistisch ist. Aber ich erinnere da auch an Bremen. Und jetzt nicht, um Nico zu ärgern zur Abwechslung mal, sondern einfach, wenn du dich zu früh sicher fühlst und die Saison abschenkst, ist es sehr schwer, wieder einen Gang hochzuschalten. Und du sagst gerade, Gladbach spielt so, als wenn die Luft raus ist. Und ich finde, das ist das Problem. Wenn du nämlich zu früh die Luft rauslässt, sehr schwierig, sie wieder vollzukriegen. Und die anderen sind komplett im Gibi-Modus. Und es gibt immer mal wieder Situationen in der zweiten Liga, Eintracht Braunschweig, die nach dem Trainerwechsel auf einmal anfangen, sich da aus dem Keller zu wühlen. Und dann kommen da Mannschaften natürlich mit rein, auf einmal in den Sog, die das vielleicht gar nicht mehr für möglich erachtet haben. Ja, es ist sehr unrealistisch, bin ich bei dir. Aber ausgeschlossen ist es auch nicht.
Ausgeschlossen ist es nicht. Ausgeschlossen ist auch nicht, dass Gladbach vielleicht den Trainer wechselt. Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Mich würde auch mal interessieren, vielleicht können mal die Gladbacher Fans in die Comments schreiben, was sie von Seoane halten und ob sie ihm noch eine Sommervorbereitung geben würden mit einem neuen Transferfenster oder ob das Experiment wieder gescheitert ist. Weil man muss sagen, mittlerweile die Namen, die bei Gladbach auf der Trainerbank saßen, Rose, Hütter, Seoane, das sind alles Trainer, die eigentlich schon gute Trainer sind, die auch in anderen Vereinen Erfolge nachzuweisen haben. Ob das Problem wirklich immer auf der Trainerbank sitzt bei Gladbach oder ob das Problem irgendwo anders sitzt. Tatsächlich muss man aber sagen, Gladbach, die jahrelang so ein bisschen für Vereine wie auch zum Beispiel Frankfurt so einen Vorbildcharakter hatten, wie sie sich aus der Relegation oder aus dem letzten Platz oder was weiß ich damals unter Favre dann zu einem Champions-League-Verein entwickelt haben mit tollen Transfers und so weiter, mittlerweile wieder im Mittelfeld angekommen sind, bestenfalls, ist schon auch irgendwie krass zu sehen. Und wir haben ja auch vergangene Saison oft drüber geredet, dass sie auch dann die Spieler nicht für Geld verkauft haben. Und dann sieht man mal, ich sag das wohl wissend, dass das die Eintracht erwischen kann, aber auch Stuttgart oder so, dass solche Vereine, es ist unheimlich schwer, es ist vielleicht nicht mal so schwer, einmal da oben in die Phalanx der Top 5, Top 6 reinzukommen, aber sich da oben langfristig zu halten, wenn du keinen zusätzlichen Geldgeber hast, wie andere Vereine, das ist einfach enorm schwer, weil ein, zwei Fehler auf dem Transfermarkt.
Ey, man darf ja nicht vergessen, dass Leipzig, dass Leverkusen vor anderthalb Jahren im Abstiegskampf gesteckt hat. So, das kann jede Truppe erwischen. Und Gladbach ist gerade ein Musterbeispiel dafür, dass, wenn es an bestimmten Stellen krankt, du das nicht kompensieren kannst. Und ich glaube, Nils, deine Angst rundum oder deine mahnenden Worte in Richtung Gladbach gehe ich 150% mit, weil ich mit Werder Bremen ja in der gleichen stecke wie die letzten drei Jahre, in denen wir Bundesliga gespielt haben, immer mit den 30 Punkten nach 24 Spieltagen. Der einzige Vorteil ist, dass dass in der Situation weder Mainz noch Köln im Moment so aussehen wie Mannschaften, die jetzt wirklich mal vier Spiele in Folge gewinnen, so wie Augsburg das gemacht hat. Sobald eine von den beiden das macht, ist Gladbach drin.
Aber dann nicht nur Gladbach, dann sind es auch noch.
Ja, dann ist auch Bremen noch drin. Bremen hat zwei Punkte mehr als Gladbach, weil die stecken mit dem Restprogramm, das sie jetzt haben, genauso in der gleichen Klammer. So. Aber
ich hatte jetzt eher so auch an Wolfsburg, Bochum, Union und so.
Ja, genau. Also klar, die stecken dann alle. Aber ich meine dann, wenn die anfangen, aber guck mal, ich schieb auf der Tabelle.
Dann leuchtet mal die Tabelle.
Ja, nur ganz kurz, ein. Stell dir mal vor, also Bochum hat 2-2 gespielt, unnötig gegen Darmstadt Punkte hergestellt, hätten sie 28 Punkte gehabt. So sind sie jetzt schon direkt dran und sorgen ja dafür, dass Mainz die ganze Zeit dieses Stück Fleisch vor der Nase hat, dass ihnen noch Hoffnung gibt. So, wenn Mainz oder auch Köln jetzt mal es wirklich schaffen, mal 6 Punkte zu holen, 7 Punkte zu holen, auf die man, dann sind sie an Bochum dran. Und wenn sie an Bochum dran sind, sind sie auch an Gladbach dran. Und dann sind sie auch an Union, würde ich rausnehmen, sind sie auch an Heidenheim, nehme ich auch raus, sind sie auch an Bremen dran.
Das sind aber schon jetzt viele Wenn.
Ja, genau, ja, Wenn. Aber das ist ja mein Anfang gewesen. Und deswegen glaube ich nämlich nicht, dass das am Ende für Gladbach böse ausgeht, weil ich nicht glaube, dass Mainz und Köln.
Ich glaube, dann wird auch Seane wirklich das nicht überleben, wenn sie dann im Orden reinrutschen. Ja. Dann haben sie noch diesen Joker-Trainerwechsel. Mal gucken, was
du. Was denkst du, was ist denn deine Analyse, warum bei Gladbach.
Sie haben halt keine, sie haben halt wirklich keine Achse, keine gestandene Achse mittlerweile mehr, weil dadurch auch. Es wurde auch verpasst, in der Hinrunde was zu etablieren, worauf du aufbauen kannst, weil da wurde immer viel Personal hin und her geschoben, viel an den Gegner angepasst. Du hast im Zentrum hast du viele Spieler, die gut kicken können. Aber die defensiv alle nicht besonders gut sind. Rocco Reitz muss ich mittlerweile auch mal da in dem Hinblick kritisch sehen, auch wenn der natürlich sehr beliebt ist in Gladbach. Aber der ist defensiv nicht gut. Also der ist häufig out of position, wie man auf Neudeutsch sagt. Also nicht da, wo er stehen müsste. Und wenn du dann mit Weigel, Reitz und Neuhaus im Zentrum spielst, da haben halt wirklich zwei, drei einfache, lange Bälle auf Gregoric gereicht, der da vorne halt wirklich jedes Ding da im Zehnerraum sich geholt hat. Und dann aus dem Spiel heraus geht halt auch zu wenig bei Gladbach. Also die Chancen, die sie haben, haben sie fast alle nach Standards. Das muss man wirklich noch als ihr großes Faustpfand sagen. Standards sind wirklich richtig gut bei Gladbach, aber der Rest momentan nicht. Und da hast du auch eben keine Achse, die das momentan in irgendeiner Weise auffangen kann. Nicht mal einen Torhüter hinten, der, wo du sagen kannst, der ist so überdurchschnittlich gut, dass das genügt, um weiter vorne mitzuspielen.
53 Gegentore, ne? Drittschlechteste Defensive der Liga.
Ja, und das ist ja oftmals so, dass du dann zumindest, Verzeihung, wenn du hinten viel durchlässt, vielleicht dann vorne auch viel kreierst. Und das ist bei Gladbach auch nicht unbedingt der Fall, weil sie jetzt auch nicht so im Sturm gut besetzt sind. Ne? Sie haben jetzt Jordan aus Berlin geholt. Und also ist ja nicht so, dass Union in der Situation, in der sie waren, jetzt ihren besten Stürmer ziehen lässt, sondern das ist halt vielleicht der Stürmer Nummer 4 oder 5 gewesen, so ungefähr. Und der ist jetzt Startspieler in Gladbach. Also es fehlt auch vorne diese Durchschlagskraft. Und Thuram ist weg. Der wurde eben nicht adäquat ersetzt. Und das ist halt dann eine Kombination von hinten immer anfällig und vorne aber nicht die Möglichkeit, diese Gegentore auch zu kompensieren. Das ist nicht ungefährlich.
Ja. Viermal die Note 6 vom Kicker, einmal die Note 5,5 für dieses Spiel. Und Freiburg, haben wir ja schon gesagt, auch, muss man sagen, haben auch einfach eine sehr gute Partie auswärts gespielt und wollen offensichtlich ihrer Trainer-Koryphäe Christian Streich, für mich einer der größten Persönlichkeiten, die diese Fußball
irgendwann Welt fällt dir das nochmal auf die Füße.
Je hervorgebracht hat, weil es auch einer ist, einfach ein Typ, der eine Meinung hat. Und das ist, finde ich, gut. Der sagt auch mal zu außerfußballischen Sein, der sagt doch manchmal auch Nazis raus oder so. Ist einfach ein Typ, der nochmal so richtig, weiß ich, der zeigt einfach nochmal richtig, ist ein richtig guter, der Streich. Und dem wollen sie halt einfach jetzt nochmal die Europa League präsentieren. Und das kann man denen einfach auch nur wünschen, weil es ein toller kleiner Verein ist, der mit ganz wenig Mitteln sich schon seit Jahren da oben hält. Was denn? Habe ich jetzt wieder was Falsches gesagt?
Ich frage mich nur, was du machst, wenn sie wirklich die Eintracht einholen.
Was haltet ihr denn?
Dann sage ich, habe ich euch doch gesagt.
Was haltet ihr denn von der Personalie Julian Schuster? Ist ja auch wieder so ein Freiburg-Ding. Den ehemaligen Kapitän.
Schuster Spieler. Bleibt bei deinen Leisten, sage ich auch immer.
Schuster bleibt bei deinem Leisten.
Ja, bei deinem Leistenbruch. Ja, könnte funktionieren. Aber ey, keine Ahnung, wer kann Julian Schuster ernsthaft als Trainer einschätzen?
Der SC Freiburg.
Ja, du?
Hoffentlich.
Du?
Nee, der hat ja noch nie einen Cheftrainerposten gemacht. Also er ist ja jetzt im Trainerteam. Er hat ja da angefangen nach seiner Karriere als Übergangstrainer. War ja lange Jahre Spieler. Auch so ein bisschen in so einer Xabi Alonso-Rolle häufig da aus dem zentralen Mittelfeld. Der Xabi Alonso des kleinen Mannes.
Breisgau Alonso,
ja.
Aber ist doch dann wie gemacht für einen typischen Freiburg-Move, von dem wir jetzt sagen, keine Ahnung, wer das ist. Und er freut sich schon darauf, dass er das nächste Hassobjekt
auf der Freiburger Trainerbank hat. Ich kann nur sagen, ich bin vorsichtig, was so unerfahrene Trainer angeht, weil ich krieg's ja gerade mit und tatsächlich kann das natürlich immer gut gehen. Dann hast du so einen geilen jungen Hotshot, wie hieß der von Bremen, den ihr alle so geil findet, Klofeld?
Ole Werner, wer ist Klofeld?
Aber ich weiß es nicht. Das ist natürlich schon eine ganz krasse Diskrepanz zu dem, was sie jetzt auf der Trainerbank sitzen haben. Ne? Du hast ja Christian Streich, der quasi der Vater, so ein Übervater für die ganze Mannschaft. Und dann kommt jetzt ein junger Spieler, junger Trainer, der nicht viel älter ist als manche Spieler in diesem Kader. Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich finde es super schwer, das zu bewerten.
Er ist halt natürlich in dem Sinne eine gute Wahl, weil du jetzt niemanden von außerhalb holst, niemanden holst, der halt dann diese riesen Fußstapfen ausfüllen muss, sondern jemanden holst, wo du halt sagen kannst, ja, der ist ja von hier, der ist ja uns, wen kennen wir und der ist ja auch beliebt. Also Julian Schuster war ja jahrelang Kapitän beim SC Freiburg, ist ja da auch dementsprechend verwurzelt im Verein. Also ist nicht die schlechteste Wahl in der Hinsicht.
Die bleiben in ihrer Familie, wie die Targaryens.
Ja. Die haben auch jahrelang Westeros regiert.
Ja,
genau.
Regiert.
Ich finde das eine gute Lösung, eine konsequente Lösung, weil zum einen ja Freiburg dann auch auf dem Trainerposten sich die eigenen Talente so hochzieht und nachzüchtet. Ich finde das erstmal echt gut. Und es ist auch sehr schnell und still vonstatten gegangen. Und der Vorteil, den Julian Schuster hat, ist eben der, dass er eine Legende im Verein ist, jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Aber er ist halt einfach hat diesen Stallgeruch, also dieser alteingesessene Charakter dort. Und das ist auch, das kann diese Unerfahrenheit auf im Trainerjob so ein bisschen kompensieren, glaube ich, weil er eben so fest verwurzelt ist mit dem Verein, dass er da auch bei den Spielern und so weiter ein Standing hat, was vielleicht ein Trainer, der von außen mit so wenig Erfahrung kommen würde, vielleicht sich erstmal erarbeiten muss. Von daher glaube ich schon, wenn man in Freiburg der Meinung ist, der hat das Zeug dazu, dass das auch funktionieren kann. Ich kann ihn gar nicht einschätzen als Trainer. Das ist ja Quatsch. Kann ich gar nicht zu sagen. Aber ich finde, das ist so ein konsequenter Freiburger Weg. Und das klingt jetzt so klischeehaft, wie Eddie das gerade persifliert hat. Aber so ist es. Und ich finde es gut. Und ich wünsche ihnen irgendwie, dass sie auch damit Erfolg haben. Und dass das funktioniert.
Ja. Punkt.
Punkt.
Punkt. Dann schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Was wollen wir denn jetzt mal? Jetzt haben wir oben.
Ja, jetzt haben wir den neuen Trainer zur kommenden Saison.
Ach ja.
Aber jetzt gibt es ja auch noch einen neuen Trainer aktuell.
Wolfsburg mit Ralf Hasenhüttl, der direkt mal erfolgreich Hallo gesagt hat bei Werder Bremen. Was war denn da los bei Werder Bremen?
Darf ich schnell eine Gegenfrage stellen, wenn was von euch gesehen hat? Die beiden roten Karten, waren das für euch rote Karten?
Ich hab's nicht gesehen.
Ja, so habe ich mir gedacht. Das guckst ja nie.
Es ist insofern natürlich interessant, weil beides ähnliche Situationen waren. Also beides Situationen, wo man sagen kann, ja, hätte vielleicht noch jemand eingreifen können. Ich finde tatsächlich die rote Karte gegen Friedel. Jung, finde ich nicht so skandalös, wie manche Werder-Fans es machen wollten. Weil der Stürmer ja doch Behrens war ja schon relativ nah am Tor, war auch dann auf einem guten Weg dahin und ich glaube, der hätte einen Abschluss hinbekommen. Also wenn man das jetzt so ganz nach Worttext der Regel auslegt, war es schon eine Verhinderung einer klaren Torchance. Kann man jetzt natürlich dann diskutieren, wie klar war das Foul überhaupt, aber ich finde, es war in Ordnung. Aber du wirst wahrscheinlich anderer Meinung sein.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde beide rote Karten vollkommen legitim. Und ich finde aber auch, dass also die rote Karte für Jung wahnsinnig ärgerlich ist für Bremen. Und du kannst dir irgendwas herausarbeiten von ja, Friedel im Rücken und bla und so. Das gleiche kannst du aber auch andersrum machen, dass Romano Schmid halt fällt wie ein. Ne?
Ja, so Romano Schmid wollte da auch.
Der wollte
aber genauso Behrens. Behrens hätte, glaube ich, auch stehen bleiben und den Abschluss nehmen können.
Ja, aber Romano Schmid noch mehr. Ja. Aber Romano Schmid kriegt die rote Karte oder holt ihre Karte auch raus, weil es die erste gibt. Und insofern löst sich das auf. Und trotzdem stecken in dem Ganzen drumherum das eigentlich, was mich aufregt und ein bisschen ärgert. So, das Werder Bremen kommt nicht aus dieser Lethargie raus, ist nicht 100% da. Fehlen so ein bisschen Ideen. Ich meine, ich glaube, mittlerweile ist mal wieder ein Verteidiger, Innenverteidiger kommt ja immer wieder und sowas alles, aber das darfst du bei Bremen halt auch nicht vergessen, dass du halt ohne Verteidigung, also ohne Stammverteidigung spielst seit Wochen. So, und das merkst halt einfach, dass das Werder Bremen nicht transportieren kann. Mhm. Und vorne fallen dir Stürmer aus, das kriegst du nicht kompensiert. Trotzdem ist es ärgerlich, diesen Fluch zu sehen, dass sie Woche für Woche auf 30 Punkten bleiben. Und es ist absurd zu sehen, dass wir jetzt seit 4 Wochen 30 Punkte haben und immer noch Zehnter sind. Und ich habe keine Ahnung, warum. Und Wolfsburg, das, ja.
Am Freitag habt ihr 33 Punkte.
Nee, keine Sorge.
Freitag, Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen.
Da kriegen wir.
Gehst du hin?
Nee.
Warum nicht? Warum gehen wir nicht hin?
Was soll ich mir die Scheiße angucken?
Mach mal Loge klar.
Als ob mich Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen interessiert, Alter.
Es ist Bremen gegen Frankfurt. Es ist zu Hause in Bremen.
Ist in Bremen?
Ja.
Nee, ist in Frankfurt.
Also in Frankfurt?
Ja.
Ah, nee, das ist zu weit weg.
Ja, das würde ich gerade sagen. Interessiert mich. Ihr gewinnt 4-1 und herzlichen Glückwunsch.
Niemand gewinnt 4-1 in Frankfurt.
Zurück zu Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg. Werder Bremen, ja, muss man auch dazu sagen, bei denen haben sehr viele Spieler gefehlt.
Habe ich ja gesagt.
Genau, es ist Linnen, Stay und Weiser alle gesperrt. Vorne einen Jin Ma und das merkst du dann auch schon.
Kovnacki kannst du rausrechnen. Hinten in Verteidigung fehlen immer noch 2.
Trotzdem war es ein relativ langweiliges Spiel, fand ich, beim Stande von 0-0. Gab auf beiden Seiten so kleinere Möglichkeiten. Wolfsburg auf Sicherheit bedacht. Dann eben dieser Nackenschlag, erster Nackenschlag mit der roten Karte. Direkt der Nackenschlag hinterher. Das 1-0 von Lacroix nach einem Eckball, glaube ich, oder was? Freistoß. Ja. Also den Standard auf jeden Fall.
Aber darfst du auch nicht so kriegen.
Ja, darfst du auch nicht so kriegen, natürlich. Es sind aber 2 Nackenschläge und das hat das Spiel gekillt. Also in der zweiten Halbzeit hat dann Werder auch nicht mehr in Unterzahl irgendwas reißen können. Hat Wolfsburg dann lange Zeit sehr clever von links nach rechts und von rechts nach links wieder zurückgespielt und Werder dann nicht ins Spiel kommen lassen. Dann aber die rote Karte, wie du schon gesagt hast, gegen Lacroix, die er sich selbst eingebrockt hat.
Kurzer Fun Fact. Die dritte rote, also 2 rote Karten, eine gelb-rote Karte für
Lacroix. Die dritte in der Saison.
Die Saison. Respekt. Aber so hat er die 5. gelbe Karte umschifft.
Die kommt noch dann.
Ja. Zweiter Funfact, Stichwort Karten übrigens. Ich glaube, Duxch hat seine 6. gelbe gekriegt in dem Spiel. Mindestens 4 davon wegen Meckern in dieser Saison.
Was nicht schlecht ist für einen Stürmer, ist das, glaube ich, 6 gelbe. Also
ja, aber 4 wegen Meckern.
Ja.
Der ist gut dabei.
Ja.
Aber und
dann eben noch das 2-0. Dann,
ja, und du holst wahnsinnig viel raus aus dem Spiel, das gar nicht so viel redende Zeit verdient hat, wie du daraus machst. Es lobt dich sehr. Der letzte Punkt, und den werde ich auch immer wieder jede Woche gebetsmühlenartig wiederholen, auch nach der Niederlage gegen Frankfurt nächste Woche. Kader werttechnisch sind wir halt immer noch, jetzt glaube ich, am Köln überholt knapp. Das heißt, wir sind 14 statt 15. Und das sind halt so Realitäten, die schon reinknacken, wenn du merkst, dass Wolfsburg mit dem Trainerwechsel halt dann einfach stärker ist als ein Bremen mit -8 Spielern.
Das musst du auch dazu sagen.
Und also auch Union Berlin letzte Woche davor, das ist nicht mehr das Union Berlin, das in der Hinrunde sich die Dinge hat einschenken lassen. Das ist eine unglückliche Gesamtkonstellation, in der ich hoffe, dass sie es über die Ziellinie
Das muss man dazu sagen. Also Wolfsburg ging halt wirklich auf Sicherheit und haben halt wirklich gesagt, wir wollen aus einer stabilen Ordnung spielen, Gegner auf die Flügel drücken, dann ein paar Ballgewinne und dann ein bisschen was.
Und dann hast du bei Bremen ja nichts. Hast ja bei Bremen nichts, was dagegen halten kann.
Da hast du nichts dagegen gehalten. Da hast du auch gemerkt, halt ein Bittencourt, Alvero, die haben halt Arnold und Gerhard in die Tasche gesteckt. Bittencourt hat große Verdienste auch als Spieler, aber momentan ist er auf dem Niveau einfach nicht zu gebrauchen, muss man leider ganz offen sagen. Und Alvero fehlt es da auch halt noch an der Übersicht, die einen Linnen hat.
Den habe ich, von dem halte ich also perspektivisch wahnsinnig viel. Also ich hoffe, dass.
Du bist doch nur geliehen, oder?
Ja, genau. Also ich hoffe, dass das noch sich noch schnell entwickelt und sie ihn halten können. Weil der hat von seiner physischen Voraussetzung her ist der etwas ein Element, das Werder Bremen wahnsinnig gut tun würde.
Und dann spielt natürlich auch Wolfsburg mit ihr, wir lenken die Gegner auf die Flügel in die Karten, dass ein Weiser nicht da ist.
Ja.
Weil das ist dann auch deutlich zu merken gewesen, da ging dann nichts drüber. Und Wolfsburg hat das dann. Das war halt wirklich Sicherheitsfußball, den Rhein-Phasenhüttl da hat spielen lassen. Ist auch gar nicht verwerflich. Kommst du als Trainer rein, nimmst jetzt keine unbekannte Formation, so 3-4-3, guckst, wo kommen wir die Spieler hin, wo passen die Spieler am besten hin. Hast eine ganz gute Formation dann gebastelt und dann
0
hingehalten.
Und dann ist Bremen dankbarer Gegner. 3 Punkte, Glückwunsch.
Rote Karte war auch sehr dankbar. Also alles dankbar.
Was ein bisschen gegen diese Sicherheitsfußball
Theorie spricht, ist, dass er sehr viel personelle Wechsel vorgenommen hat, was ja auch in sich ein Experiment und damit eben das Gegenteil von Sicherheit des Fußball ist. Also ein Wind war draußen, Meier war draußen, dann hast du einen Czerny, Swanberg, die Thiago Thomas, die alle, ich weiß gar nicht, ob Thomas schon mal gespielt hatte, Jens. Aber es waren viele Stammspieler, die sich erstmal auf der Bank wiedergefunden haben. Also personell hat Hasenhüttl da einiges umgekrempelt.
Ja, also Sicherheitsfußball im Sinne von, dass er halt, er hat auf jeder Position, wo er eine Wahl hatte, hat er immer die defensive Variante genommen. Also er hat vorne im Dreiersturm hat halt Baku gespielt, die kannst du auch im Zweifelsfall als AV in der Fünferkette aufstellen. Hinten in der Abwehr hat er halt die drei abwehrspieligsten Abwehrspieler aufgestellt. Vorne Behrens ist statt Wind, ja, das war auch ein Risiko, aber auch Doppelsechs, Arnold Gerhardt, das sind ja alles Sicherheitsvarianten gewesen, die er da gewählt hat in seinem Personal. Das meinte ich halt mit Sicherheitsfußball im Sinne von, sie haben jetzt keinen offensiven Stil da gespielt, sondern die haben halt wirklich gesagt, Bremen hat mal Ball, Bremen hat ja auch in der ersten Halbzeit über 60% Ballbesitz, das hat sie erst nach der roten Karte gedreht, also da war ganz klar die Null der Fokus von Ralf Hasenhüttl, und dass er da ein paar personelle Wechsel gemacht hat, ist klar. Auch ein Saar, der seinen ersten Einsatz bekommen hat, da auf halblinks. Klar, da waren ein paar Dinge dabei, die er verändert hat.
Ja. In Bremen kann man auch sagen, Keita hat 20 Minuten gespielt.
Ey, diese Geschichte ist halt, das ist echt krass. So. Das ist also ein Fremdkörper,
ja, klar,
in einer Truppe. So, der ist 2-0 vorbereitet noch quasi, in Anführungsstrichen.
Aber vielleicht hilft er noch mal zum Saisonendspurt. Und dann hätte man,
wo.
Ja, weiß ich nicht. Aber lass mich mal kurz den Satz.
Ja, Entschuldigung.
Wenn er jetzt vielleicht noch die letzten 5 Spiele, wenn er vielleicht sogar noch mal Startelf spielt und dann noch mal 5 Spiele top spielt, kann ja sein. Und dann kann man am Ende sogar noch sagen, hat sich gelohnt. Wenn er am Ende der Saison noch mal für Werder irgendwie den Klassenerhalt sichert.
Darauf deutet halt nichts hin. Also wenn dieses Spiel war, dann war es eine reine Werbung für Stay und Linen. Und natürlich Weiser. Und
ja.
Das war eine reine Werbung für die, weil das Zentrum, das war so ein Qualitätsabfall, auch mit Cater nachher. Auch dann war am Ende war ja dann noch irgendwie Cater und wie hieß denn der andere?
Hansen Aröhn.
Genau, den sie noch reinbringen mussten dann, um da auf der Doppel-8 zu spielen.
An die Stürmer. Also das ist schon, also da merkst du halt die fehlende Tiefe, ne? Und wie gesagt, wir sind Kaderstärke Platz 14, 15 in der Liga. Das merkst du dann, so, das reicht dann nicht. So, und dann in Wolfsburg, dass mit dem Trainer sich einmal schüttelt und die haben ja im Kader mehr Qualität als die Bremen hat, dann zerschellst du da dran. Und genau das, was du gesagt hast mit Lünen und Stay und sowas alles, da hat Bremen im Transfersommer letztes Jahr schon gute Leute geholt. Eine erste Elf, die funktioniert und die, wenn sie gut zusammensteht, auch einen guten Fußball spielt. Da fehlt hinten auch ein Stark und so. Das muss man jetzt nicht groß ausführen. Sowas alles. Und ein Füllkrug fehlt an allen Ecken und Enden. Das musst du auch realistisch gucken. Ja. Ich habe jetzt halt eine Überleitung noch, denn der Öffner Bremen, halt nur Angst, dass wir mit Woltemade jetzt auch noch den nächsten Shootingstar, den VfB Stuttgart, verlieren. Was sagst du denn dazu, Eddie?
Die werden schon wissen, was sie machen.
Ja. Woltemade, nächstes Jahr Champions League.
Tatsächlich, ein Kumpel von mir spielt FIFA Foot. Sehr begeistert. Und der hat da auch ein Team mit Woltemade, habe ich auch ein bisschen gespottet. Aber
er hat das Team um Woltemade rum aufgebaut.
Ja, das um Woltemade aufgebaut.
Ich möchte einfach nur, dass der zu Stuttgart wechselt. Also ich möchte, dass er in Bremen bleibt. Aber es wäre mir wichtig, dass er einfach nach Stuttgart wächst, um dann dort sich zum Nationalspieler zu entwickeln. Nur um dann zu sagen können, nach 5 Jahren so, eat this.
Woltemade. Ich mag ja Woltemade. Ich glaube auch im VfB Stuttgart funktioniert er besser als bei Werder Bremen. Ja. Als Zehner, der den Ball hält und dann ab und zu mitspielen darf.
Ja.
Der ist auch erst 22, ne?
Ja.
Also man denkt ja, dass der schon voll alt ist. Weil
vielleicht wächst er noch.
Nico den schon vor Jahren
gebracht hat. Der Huster geht auch.
Aber der kann sich ja noch entwickeln.
Ja.
Ich würde gerne, bevor wir zum Ende kommen, auf jeden Fall auch noch mal über Bochum sprechen.
Boah, dämlich, oder? Hat das jemand geguckt? Boah, dämlich.
Der dämlich weil, mit Haarschreib ist nämlich.
Genau. Weil das natürlich, Bochum ist so dieser Propfen, ne? Und diesen Propfen muss Mainz und Köln, den müssen die irgendwie überwinden. Und deswegen ist es wichtig, was macht Bochum? Und die hatten jetzt, also erstmal angefangen mit dem Heimspiel gegen Darmstadt, was du da zwingend gewinnen musst. Dann haben sie das Auswärtsspiel gegen Köln. Und dann hast du das Heimspiel gegen Heidenheim. Und das sind diese drei Spiele, die für Bochum massiv richtungsweisend sind, ob sie sich absetzen können oder ob sie reingezogen werden in den Abstiegskampf. Und das erste dieser drei Spiele, das vermeintlich leichteste, weil zu Hause gegen Darmstadt, haben sie schon mal verkackt, weil das musst du gewinnen. Und das musst du vor allem dann gewinnen, wenn du 2-0 führst. Und dadurch, dass sie am Ende dann mit einem 2-2 rausgehen und vielleicht sogar noch ein bisschen Glück haben, weil Darmstadt dann in den letzten 10 Minuten dem Sieg vielleicht auch sogar ein Stück weit näher war noch, bestärkt mich so ein bisschen in dem Glauben, dass für Bochum das noch nicht durch ist, die Geschichte. Und wenn jetzt Mainz Hausaufgaben macht, ein paar Spiele gewinnt und Bochum die nächsten beiden Spiele nicht gewinnt, dann wird das eng für den VfL. Und dann können sie sich auch ganz schnell in der Relegation wiederfinden.
Ja, VfL Bochum hat halt so überhaupt keinen Verwaltungsmodus. Das ist das eine Problem. Das ist natürlich klar bei ihrem Spielstil, der komplett auf Aggressivität und auf Stressen des Gegners und auch wirklich Chaos ein bisschen auch aus ist. Ist das ein Problem? Aber das zweite Problem ist natürlich, dass sie die Chancen nicht machen. Weil in diesem Spiel hatten sie auch genug Chancen, um das Ding eigentlich ganz locker, flockig raustreiben zu lassen. Und dann machen sie den Gegner auch selber damit stark, dass sie eben die Konter zulassen auch, aber auch eben nicht das Spiel rechtzeitig zumachen. Und kann man auch noch vielleicht über Riemann reden, der bei diesem einen Gegentor auch nicht besonders gut aussieht. Ist natürlich ein extrem harter Schuss, den Skarke da ablässt. Zum 2-1 war es ja, glaube ich. Oder?
Nee, das war's.
2-2. War das 2-2? War das Willemsons-Schuss? Mhm. Auf jeden Fall das eine Tor, wo der Schuss der mit 100 km/h geht, aber auch direkt auf den Torhüter und dann Riemann den Ball sich so selbst ins Tor faustet, ein Stück weit. Aber das war ja auch nicht ganz ohne.
Das ist Pech, aber Riemann hat generell einen super Torhüter, der Bochum schon den einen oder anderen Punkt festgehalten hat. Und dann gibt's halt pro Saison gibt's halt diese ein, zwei Torwartpatzer in der Regel. Das ist halt der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, braucht man nicht drüber reden, würde sich selber am meisten drüber ärgern. Aber ich finde, was du gesagt hast, ist richtig, dass es keinen Verwaltungsmodus gibt, keine Idee, wie man dann mal da Sicherheit und Ruhe in das Spiel reinkriegt, wenn man führt. Aber Darmstadt hat es dann auch kämpferisch sich dann nochmal echt gut zurückgekämpft. Trotzdem wird es nicht reichen für Darmstadt. Das muss man sagen, 14 Punkte minus 39, da muss man dann auch leider sagen, ja, die Bundesliga ist einfach eine Nummer zu hoch für Darmstadt.
Die könnten ja jetzt auch ihre große Aufholjagd starten, zumindest Richtung
Relegation.
Also Abstiegskampf wird in den nächsten 3 Wochen hier ein ganz wichtiges Thema werden in Bundesliga. Weil die haben jetzt ja auch mit Mainz und Köln in den nächsten 3 Wochen dann 2 Gegner, die sie halt noch runterziehen möchten.
Es ist eigentlich das einzig spannende Thema noch in dieser Saison, wenn man mal ehrlich ist.
Auch momentan noch nicht. Es ist das Thema, was potenziell noch am spannendsten werden könnte.
Sagen wir es mal so, es könnte noch spannend sein. Ansonsten ist das eine relativ lahme Bundesliga-Saison.
Platz 4 könnte auch noch spannend werden, wenn halt wir in Europa nicht gut abschneiden und Platz 5 nicht reicht. Da haben wir auch noch ein Potenzial, zumindest.
Wenn wir mal auf die Tabelle gucken, was sagt denn diese Punktzahl eigentlich aus? Weil früher war das ja, ich meine, ich sehe hier fast die Hälfte bis zum 10. Platz Vereine mit 30 Punkten. Also irgendwie,
wir haben noch 7 Spieltage.
Ja, aber es ist echt, irgendwie habe ich das Gefühl, auch, ne, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass keiner Platz 6 will oder dass viele Vereine wie Gladbach oder so, obwohl die grottig spielen, immer noch nicht im Abstiegskampf sind. Was ist das für eine komische Gurkenliga?
Bremen hat seit 4 Wochen 30 Punkte.
Ja, was ist das für eine Gurkenliga? Ist die Bundesliga wirklich mittlerweile die Farmers League? Was ist denn da los? Also
es ist einfach keine Konstanz drin, nicht? Das ist ja, du hast ja oben halt diese 5 Teams, die ja wirklich dann sehr viele Spiele gewinnen gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte und gerade gegen Leverkusen, aber auch Stuttgart diese Saison sind halt die Teams, die ja immer gewinnen, wenn es gegen ein Team aus der unteren Hälfte geht und die unten sind halt alle nicht konstant. Die haben wir ja schon 1000 Mal gehabt. Die haben dann immer plötzlich gewinnt Bremen 3 Spiele, dann sind sie in der Mannschaft der Stunde, dann verlieren sie jetzt wieder 4 am Stück. Jetzt ist
war das Augsburg, das ist die Mannschaft
Augsburg, der Stunde. Augsburg, ja, haben jetzt auch wieder gegen Köln nicht gewonnen, obwohl sie da genug Chancen hatten bei diesem 1-0, bei diesem 1-1. Du hast immer eine Mannschaft, die ja dann gewinnt und dann wieder Mannschaften, die dann immer alles verlieren. Also da ist halt die Konstanz fehlt da jedem Team. Wir haben ja schon gesagt, das ist ja die Liga der schlechten Laune so ein bisschen.
Mhm. Ja, aber es ist auch nicht klar. Ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, dass irgendwie sogar der Zuschauerschnitt in der zweiten Liga fast besser ist als unter den Top 7 Vereinen oder so.
Das wäre schon in der ersten Liga ist noch besser, aber du hast in der zweiten Liga halt viele Vereine, die halt viele Zuschauer anziehen. So. Und wenn du jetzt gucken würdest, so in Hamburg, Schalke, die wären halt auch in der Bundesliga ganz vorne mit dabei beim Zuschauer.
Ich vermisse diese ganzen Vereine, ganz ehrlich. Ich vermisse Schalke, Hertha, HSV. Ich würde die sofort tauschen, sorry, seid mir nicht böse, aber gegen so den einen oder anderen Verein, der momentan in der Bundesliga spielt. Ich finde die Bundesliga enorm unattraktiv.
Ja, und vor allem, ich liebe das in diesem Zusammenhang immer mal darauf hinzuweisen, stell dir mal vor, Köln steigt wirklich ab Und der HSV macht HSV-Dinge und geht in siebte Jahr zweite Liga zusammen mit Schalke, Herder, Köln, Hamburg, Dresden von unten, Kaiserslautern.
Das ist das einzig Gute, wenn ein Verein absteigt,
Alter,
ist, dass
du auf
eine geile zweite Liga freuen kannst. Okay. Ja, wirklich.
Dann haben wir wirklich nächstes Jahr.
Früher hieß es immer so, ja, ich habe keinen Bock, auswärts in Sandhausen zu spielen. Aber mittlerweile hast du ja die Hälfte der zweiten Liga sind ja geile Traditionsvereine mit riesen Stadien und tollen Fankurven. Also nicht, dass ich jetzt Werbung für die zweite Liga machen will, aber ich würde mir halt wünschen.
Oder sagen, du bist doch nie bei Bundesliga.
Naja, ich
habe. Erzähl uns immer, wie geil die zweite Liga ist und wir müssen hier die Arbeit
machen. Ein Auge habe ich natürlich immer auf den HSV. Und ich bin ja immer
kurz. Aber du redest ja auch seit 5 Jahren davon, dass die aufsteigen.
Ich bin immer kurz davor zu sagen, ich oute mich mal so als kleiner HSV-Fan, aber ich traue mich nicht, weil die immer verkacken. Es ist nie der richtige Moment, auf den Zug drauf zu springen, wisst ihr? So, es ist nie der Erfolgszug da, wo ich sage, hey, ich war schon immer HSV-Fan.
Aber nee, um nochmal ganz kurz.
Falsch. Du musst im Moment, wenn man am Boden liegt, dann musst du dich outen.
Nee, da
bin ich auch keinen Bock drauf. Kann dir niemand vorwerfen, dass du.
Ja, aber da hat er mit Frankfurt schon genug gemacht.
Nee, wenn ich jetzt noch Verein Sympathien empfinde, dann will ich, dass da wenigstens mal irgendwie Euphorie ist. Und das bietet mir der HSV nicht. Jedes Mal, ich gucke ja die Spiele nicht, ich gucke dann die Ergebnisse. Und ich bin so enttäuscht vom HSV. Und das ist echt krass. Wie muss das sein, wenn man den Verein wirklich mag?
Schmerzhaft. Aber wir dürfen an der Konstellation nicht kurz vergessen, wir haben Augsburg gegen Köln noch nicht besprochen, ne?
Und ja, aber absichtlich.
Ja, nee, weil ich möchte doch einmal auf Köln. Komm, macht dir das Spiel für Köln Hoffnung im Kampf um die Relegation? Weil ich finde schon, die haben das mit verdammt viel Abstiegskampfschmerz.
Ja, es war halt
sich den so Punkt ergaunert gegen eine Mannschaft, gegen die du eigentlich als Köln verlieren musst in der Konstellation.
Als Köln-Fan super schmerzhaft, dann auch gegen Augsburg dann sich so zu einem Unentschieden zittern zu müssen, weil Augsburg dann halt die dominante Mannschaft ist und die ja ständig den Ball klaut und auch die besseren Chancen hat. Augsburg hat aber auch den neuen Rekord diese Saison für Flanken eingestellt. Die haben 45 Flanken geschlagen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Weil Köln das auch defensiv gut gemacht hat. Das ist ja das, was wir immer wieder sagen. Also unter Schulz ist das zumindest defensiv einigermaßen ordentlich. Auch wenn man aber ganz deutlich sagen muss, Augsburg 25 Schüsse, die müssen das Ding gewinnen. Mhm. Das Gegentor, was sie fangen, ist auch so ein richtig saublöder Konter, wo sie plötzlich da 1-2 stehen hinten in der letzten Linie. Und du auch denkst, nee, das musste eigentlich nicht sein, dass sie das Ding so herschenken. Deswegen Köln, aber ja. Aber
der Selke Fußballgott, ne? Mal wieder, ja, kurz vor 10 Toren.
Ist natürlich, also Köln ist natürlich für die totale Abstiegsfußball. Also die werden dann, wenn dich dann irgendwie reinmauern müssen und jetzt dann in dem gegen Bochum irgendwie möglichst schnell das 1-0 und sich das Ding dann neu ermauern gegen Bochum, an denen nichts einfällt. Und dasselbe Ding dann gegen Darmstadt und dasselbe Ding dann nochmal gegen Mainz. Dann holst du die 9 Punkte. Aber viel mehr ist da nicht die Hoffnung drin. Und selbst Konter ist der Versuch. Aber dann gab es auch diese eine Szene, wo Adamyan so einen Konter hatte. Und und der einfach so einen schlechten Kontakt hat, dass der gesamte Konter vergeigt ist. So. Und das hast du halt 2-3 Mal leider bei Köln in dem Spiel. Hast du auch mit Alidou immer. Alidou auch geiler Spieler, super schnell. Aber dann hat er halt einen schlechten Kontakt und ist der gesamte Konter im Eimer. Und da muss man den Selke noch sich loben, der kann das dann wenig. Das ist das, was Selke natürlich kann, dann den Ding da reinmachen.
Ich hatte viel Freude zum Abschluss an euch, wir sind durch, ne? Ja. An Man City gegen Arsenal.
Ja. Das hatte ich nicht so viel Freude dran.
Doch, das war ein grausames Fußballspiel, weil die Taktik halt daran ausgesehen hat, dass eine Mannschaft wie Arsenal kein Problem damit hatte, in einem Fußballspiel auf dem Niveau 20% Ballbesitz zu haben. Aber wie sie es dann, also auf welchem Niveau das gespielt wird, das ist halt schon krass zu sehen, finde ich.
Es war jetzt kein Liverpool gegen City. Es war schon halt,
Arsenal. Das war nicht, das war 80-20.
Hatte Angst, irgendwas zu machen und City ist da auch nicht mit dem letzten Mut reingegangen.
Aber kennst du, die letzte Szene, als dann, oder dieser eine Konter, wo du gesehen hast, die komplette Arsenal-Belegschaft hat nur darauf gewartet, dass dieser eine Konter gespielt wird und dann spielt er ihn nicht in die Mitte. Selbst ich war sauer und ich war emotional nicht wirklich gewunden ans Spiel. Aber hat Spaß gemacht. Also, aber ich denke auch, Bayern hat eine Chance.
Ja, naja. Warten wir es mal ab. Was ihr abwartet, ist auf jeden Fall die nächste Sendung Bundesliga. An der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz sagen, abonniert doch mal den Kanal. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben viel Spaß da, wir haben Scherze gemacht und so, aber jetzt, es macht einfach keinen Sinn. Ich weiß, ich nutze YouTube so nicht oder was weiß ich, ich will aber nicht irgendein Quiz kriegen oder so. Abonniert den scheiß Kanal, jetzt labern wir mich nicht voll. So, danke, ja. Nico Beckspin. Tobias Escher, nee, du bist krank. Hau ab. Kranker Nils, werd wieder gesund. Ah, mal guck mal, Männer.
Ich geb mir Mühe, ne?
Richtig traurig eigentlich.
Du siehst auch richtig krank aus.
Nächste Woche wieder Bundesliga. Und ja, nächste
ich habe schon einen Filter drüber.
Machen wir nächste Woche Bundesliga?
Ja, nächste Woche mal Bundesliga.
Ja. Nächste Woche Bundesliga?
Das ist ja toll.
Okay, dann informiere ich mich mal über die Lage bei Eintracht Braunschweig.
So, heute ist DFB-Pokal und morgen.
Wer gewinnt?
Wahrscheinlich.
Deutschland.
Wer spielt denn überhaupt?
Saarbrücken gegen Kaiserslautern.
Spielt heute zu Hause gegen Kaiserslautern und morgen spielt Leverkusen zu Hause gegen Düsseldorf.
Boah, Saarbrücken-Kaiserslautern ist ein geiles Match eigentlich.
Ja. Saarbrücken, ich bleib bei Saarbrücken-Leverkusen-Pokalfinale.
Das wäre krass.
Mein Herz sagt Pokalfinale laut an Düsseldorf, aber mein Kopf sagt Saarbrücken gegen Leverkusen.
Ist das ein Herz?
Irgendwo ganz tief versteckt. Okay, Leute, wir machen Schluss. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Bundesliga. Tschüss. Wir sind ja Bundesliga.